Die Kack- und Sachgeschichten mit der unvermeidlichen Folge 69. Wir sprechen über Pornos. Wir machen einen kleinen Abriss über die Geschichte der Pornografie, von den Höhlenmalereien über die alten guten Griechen bis hin in unser Jahrhundert. Wir präsentieren erschreckende wissenschaftliche Fakten zum Porno-Business und versuchen über 2 Stunden lang verzweifelt nicht zu explizit zu werden. Eine ganz besondere Folge. Macht euch auf was gefasst. Ich bin Fred, hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Folge heute wird übel, Alter. Ja. Die Folge heute wird echt krasser Scheiß, glaube ich. Ein Spektakel, Leute.
Die wird mega Porno, wird die.
Wir haben viele Einspieler, wir haben viele schockierende Fakten.
Wir haben Einspieler?
Ja. Ja, Tobi, oh Gott. Wir werden heute ein paar Sachen hören. Sehen zum Glück ja nicht. Das ist ein Audio-Podcast. Ja. Hallo, lieber Tobi.
Hi.
Hallo, lieber Richard.
Hola.
Wir haben, Freveler wie wir sind, haben wir unser Bier tatsächlich jetzt schon offen, weil ich musste schon ein bisschen vortrinken, bevor wir jetzt reinsteigen in die Folge.
Da mache ich kurz mal.
So. Und ganz, ja, Prost.
Ja, cheers. Prost. Erstmal ganz kurz, wir müssen uns ja, man muss sich ja mental ein bisschen vorbereiten.
Folge 69. Wir sprechen über Pornografie.
Yeah.
Und ich glaube, wir sind uns alle noch nicht so, ich glaube, wir sind uns alle noch drei noch nicht so sicher, ob wir uns darauf freuen oder davor Angst haben. Ich hatte lange Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss,
vor Pornografie?
Ja.
Hast du ein schlimmes erstes Erlebnis?
Und ich muss jetzt ganz, ganz großen Disclaimer, bevor wir loslegen, sagen.
Spoiler?
Spoiler. Wir werden euch das Ende von vielen Filmen verraten.
Was alle für ein Ende? Abspritzen, abspannen.
Mehr Soße.
Also, keine Angst, wir werden heute nicht über an Gipsbein sprechen.
Sondern über brasilianische Pornos.
Porn.
Und also wir werden heute nicht zu explizit, wir sprechen jetzt nicht über den genauen Aufbau von primären und sekundären Geschlechtsorganen und wir werden jetzt auch keine detaillierte Szenenanalyse machen, aber es wird trotzdem vielleicht für den einen oder anderen Hörer heftig, deswegen alle Hörer unter 18, ja, es ist in eurer eigenen Verantwortung.
Genau, heute machen wir mal klar, wie explicit genau wir wirklich sind.
Wir geben euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, um nachzudenken und, wenn ihr unter 18 seid, im besten, im vernünftigsten Falle auszuschalten.
Oder eure Eltern zu fragen.
Oh yeah. Baby, baby.
Sind alle noch da? Ja, ich habe nichts anderes erwartet.
Pornos. Oh, Entschuldigung, ich hab geschluckt.
Kommt. Achtung, jetzt kommt's.
Jetzt wird's richtig infantil, die ganze Folge. Also ja, für alle, die denken, oh, diese postpubertäre Scheiße ist nichts für mich, ihr könnt wirklich ausschalten. Ja. Ich glaube, das werden wir heute nicht so seriös, wie wir es gerne hätten, über die Bühne bringen können.
Achtung, kommt ein Alien auf der Erde.
Oh, daran hast du jetzt die ganze Woche gesessen, wa?
Ja, ja. Das ist mir gerade eingefallen, ich schwör's.
Du bist so kreativ, Mann.
Kommt ein Alien auf der Erde. Was sind Pornofilme?
Wer?
Naja, gewisse, also so wie die letzten Folgen strukturiert waren, sagst du jetzt, was Pornofilme, okay, und ich sag, ob die gut sind oder nicht.
Also, bitteschön, Tobias, dein Anteil. Okay, also Pornofilme sind Filme, egal, jedweder Länge.
Multimediale Bewegtbildelemente.
Genau, Pornofilme sind multimediale Bewegtbildelemente, in denen die Darstellung sexueller Handlungen und die Präsentation von Genitalien in ihren dafür angestammten oder auch Art- oder zweckentfremdeten Funktionen zur Schau gestellt werden.
Wolltest du gerade erst artgerecht sagen?
Ja. darum geht's. Also es geht ums Ficken. Also Leute beim Ficken zugucken.
Genau, mit also, so wenig Handlung wie möglich und so wenig Dialog wie möglich.
Ja. Wir haben uns die ganze Woche wieder mit ganz vielen komischen Sachen beschäftigt. Ich sag mal, unsere Browserverläufe sind nicht besser geworden seit den letzten Folgen.
Nein.
Nicht cleaner geworden.
Kokainüberdosis, Männer in Schwarz, Pornos.
Also darüber, was Pornos sind, über diese Definition, müssen wir uns tatsächlich jetzt erstmal ein paar Minütchen unterhalten. Denn ich habe verschiedene Sachen mir durchgelesen, verschiedene Artikel, auch verschiedene Dinge aus Internetlexika und habe mir auch zwei, drei Podcasts zu dem Thema eingeführt, unter anderem auch mit Experten. Und
du hast dir mit Experten was eingeführt?
Die allgemeine Experten- und Rezipientenwelt ist sich tatsächlich nicht so hundertprozentig einig, wie genau man den Begriff Pornografie definiert.
Weil es so viele Unterkategorien gibt, ne? Es ist ein Unterschied zwischen einem Porno oder Softporno oder Sexfilm oder Erotikfilm
und solche Sachen. Dann hast du ja eben auch noch Akt, du hast Erotika und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen, wo man halt eben nackte Menschen, auch nackte Menschen in tatsächlich sehr expliziten sexuellen Positionen ablichten kann und wie man das eben bewertet. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel Kim Basinger auf einem Stuhl sitzen sieht, wie sie ihre Beine sehr lasziv übereinander schlägt, sieht man zwar auch sehr deutlich ihre Genitalien, es ist aber trotzdem ein Erotik-Thriller und kein Porno.
Ja. Vor allem das Ding ist alleine so eine Darstellung, es fällt unter den Begriff Porno oder pornografisch, also alles, was das mit beinhaltet, Akt, Erotik, Sensual, meinetwegen auch diese ganzen Sachen, ne, was auch wirklich teilweise sehr harmlos ist, fällt alles unter dem Grobbereich Pornografie. Mhm. Die Frage ist nur, wie Porno ist Pornografie dann, also wie explizit eigentlich, und dahingehend definiert sich das dann wohl irgendwie.
Also Pornografie, darf ich kurz meine Definition vorlesen?
Lass mich erstmal meine vorlesen, weil ich weiß, dass du dich etwas tiefergehend damit beschäftigt hast. Ich zitiere. Okay, so.
Für alle, die das gerade nicht lesen, die lesen das aus ihren Köpfen raus.
Ich zitiere das. ich zitiere aus dem Internetprojekt namens Wikipedia.
Eingetragene Marke.
Pornografie, auch Pornografie, entweder mit F oder mit PH, ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität oder des Sexualakts, in der Regel mit dem Ziel, den Betrachter sexuell zu erregen. Dabei werden die Geschlechtsorgane in ihrer Aktivität häufig bewusst betont. Der Konsum von Pornografie kann als Form des Voyeurismus, also Schaulust, betrachtet werden.
Ja, was Fried gerade vorgelesen hat, ist genau das Problem, was ich zum Beispiel mit 3D-Pornos habe. Mit dieser expliziten, wie ist es gerade, mit der Betonung der Aktivität. Ich habe keine Lust, so einen 3-Meter-Schlong im Gesicht zu haben mit einer VR-Brille.
Du hast dir schon 3D-Pornos angeguckt,
Ich habe mir auf einer Messe mal ein 3D-Porno reingezogen.
Aufnahmen.
Was war denn das für eine Messe? Es war tatsächlich, das war eine Technikmesse einfach nur, und da war hat halt einer auch so VR-Brillen vorgestellt. Und das war diese Billig-VR-Brillen, wo du einfach nur so ein Samsung-Handy halt reinklippen kannst. Und er hat mir erst das war bevor es eröffnet hat, und ich bin da halt schon rumgelaufen, habe Fotos gemacht, und der Typ, der dann da war, meinte so, ja, magst du mal ausprobieren? Ich so, ja, und das erste war irgendwie, hast dich hingesetzt, hast so eine Achterbahnfahrt mitgemacht, das war ganz interessant. Und ich meinte so, okay, hab da noch irgendwas Cooles? Also, ja, ich hab was jetzt nicht ausgestellt wird. Ah ja, zeig mal. Und dann habe ich mir das Ding aufgesetzt, Kopfhörer auf, und plötzlich lief ein Porno, und das war sehr befremdlich.
Echt? Das glaube ich. Aber das müssen die ersten Pornofilme auch gewesen sein, als zum ersten Mal Bewegtbild mit nackten Menschen über eine Leinwand flimmerte. Das war für die Leute halt auch das
ganz
Highlight. Das
ganze Kino stand unter Wasser, du.
Ja, tatsächlich. Also laut Duden ist Porno, oder beziehungsweise Pornografie, die sprachliche oder bildliche Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des Genitalbereichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität.
Das heißt also, Genitalien sind immer flache Charaktere, ganz im Plot.
Im Prinzip ja, also sehr eindimensional.
Ja.
Es gibt da halt auch sehr viele Definitionsansätze, die halt eben Machtgefüge zum Beispiel beinhalten, dass es halt fast grundsätzlich um eine männliche Dominanz gegenüber der eigentlich interessanten Hauptfigur, nämlich der Frau, geht. Also im Sinne von, der Mann als aktiver Part in seiner Funktion eher aber ein Werkzeug als tatsächlich ein Protagonist, während es halt um die Frau, die penetriert wird, eigentlich geht.
Ganz so der...
Oh Gott, ey, was, über was reden wir hier?
Der auch in der Pornoindustrie so der Gender Gap mal andersrum auch, ne?
Ja.
Zahlungstechnisch,
ja. Ja, tatsächlich. Ja. Naja. Also ein Pornodarsteller verdient einen Scheißdreck.
Mhm. Eine Darstellerin verdient tatsächlich ziemlich gut.
Also ja, klar. Es gibt natürlich von bis, ne? Es gibt, ja. Ich will jetzt nicht rassistisch sein, aber wir kennen dieses Klischee, irgendwelche osteuropäischen billig produzierten Scheißpornos,
ja,
und halt eben Hollywood-Hochglanzpornos. Da ist die Gap halt schon von 50 Euro bis 10.000 Euro pro Dreh. Also das, mhm, ist, das kann echt variieren. Mhm. Man kann auch reich damit werden, das gibt's auch, gibt's ja auch viele Fälle.
Ja.
Man kann aber halt auch eben unter Drogen gesetzt und dazu gezwungen werden.
Ja.
Also
ja,
das ist das gibt, leider ein sehr breites Feld.
Genau wie hier die gratis, oh Gott, dürfen wir Werbung für die Gratis-Porno-Seiten machen? Ja, was heißt Werbung? Nee, ich will jetzt gar keine Werbung, ja, da
lass uns
machen, aber.
Lass uns bitte.
Aber ich sag mal so, diese Gratis-Porno-Seiten haben ja mittlerweile auch, habe ich mich jetzt auch mit beschäftigt, die haben ja zum Beispiel auch Partnerschaftsprogramme wie YouTube mittlerweile. Mhm. Also, dass du da wirklich echt auch quasi.
Mit YouTube?
Wie YouTube. Dass du da quasi als Content-Creator halt mit reingucken kannst, weil ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt, wie machen diese Gratis-Porno-Seiten, wie machen die überhaupt Geld? Und das ist ganz interessant, ja, auch, aber kommen wir später zu.
Ja. Also, es ist zum Beispiel so, dass in den 70ern. Also ungefähr in den 70ern, als die Videokamera Einzug in den normalen Haushalt gefunden hat, Pornografie langsam aber sicher in Richtung Amateurpornos halt ging,
mhm,
und da verstärkt zugenommen. Das wird ja, in Zeiten des Internets wird das ja noch, ist es viel krasser noch geworden. Bis heute ist der größte Anteil mittlerweile eigentlich Amateurfilme, also das heißt normale, mhm, Leute, die sich gegenseitig beim Ficken filmen und das irgendwo hochladen.
Tobi, springen wir jetzt nicht zu weit vor, denn wir haben ja was zur Geschichte des Pornos vorbereitet.
Ja, das ist richtig. Ich wollte jetzt nur von wegen dieser finanziellen
Gap. Also so wie ich dich kenne, geht das doch bei den Griechen los, bestimmt, oder?
Oh, tatsächlich ja.
Ja?
Pornografie ist auch, also das ist ein griechischer Begriff von Pornographos, mhm, was ich ganz witzig finde. Also es klingt irgendwie so dumm, Pornographos. Jedenfalls, das heißt im Prinzip...
Beste griechische Gott ever, ne?
Ja, genau. Das heißt im Prinzip, ehrlich übersetzt, über Hurenschreiben.
Ja.
Oder Hurenschreiben einfach nur.
Mhm.
Also von Porno, Hure, oder Pornos, Hure, heißt Hure, und Graphos, Graf, schreiben.
Die Schrift über Huren.
Genau.
Und die ersten Pornos waren ja auch quasi wie so, wenn du es auf die Moderne münzen möchtest, fast eigentlich schon wie erotische Podcasts. Da gab es halt wie so Radioshowen, so private, die aufgezeichnet wurden, teilweise auch auf Schallplatten und sowas, wo einfach wirklich.
Alter, wir reden jetzt erstmal über die alten Griechen.
Also wie Alter, jemand eine ziemlich heiße Geschichte halt vorgelesen hat.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, ja.
Aber gut.
Also das ging halt im Prinzip sehr viel früher los. So als Grundgedanke dahinter ist, dass in, ich sag mal, bis zu den Griechen und Römern, alles, was davor ist und auch währenddessen noch, steht archäologisch gesehen immer unter der Frage, war das jetzt wirklich dafür gedacht, um Leute aufzugeilen, oder hat das rein, einen rein kulturellen Aspekt? Also so die ältesten Funde mit Darstellungen von Genitalien sind halt wirklich zum Teil 35.000 Jahre alt. Dass man, also es gibt ein ganz bestimmes Stück.
Boah, das sind echt alte Eier, mal.
Ja, das ist 35.000 Jahre alt. Da ist einfach in einer Höhle in Frankreich hat man das gefunden, einfach eine Vulva gezeichnet worden.
Ach, die Franzosen wieder, weißt du?
Ja, genau. Die haben sich schon sehr früh damit auseinandergesetzt. Ja,
aber hier so, ne, kommen wir mal wieder auf die erste Folge so hier. Na, hier Far Cry Primal mäßig, ne?
Ja, Pipi an der Höhlenwand.
Genau. Ja. Und also zum Beispiel ist in Baden-Württemberg eine Figur gefunden worden, die Venus vom Hohlen Fels. Die ist ungefähr 40.000 Jahre alt. Und das ist halt so, die sieht ganz witzig aus. Man muss sich das vorstellen wie so eine kleine, dicke Frau mit lächerlich großen Hupen und sehr explizit ausgearbeiteten Schamlippen,
mhm,
während die Arme zum Beispiel ganz klein sind, der Kopf ganz klein, praktisch gar kein Gesicht. Also es geht wirklich nur um die Brüste, um den Bauch und
Bumsklumpen.
Wirklich. Also alles andere spielt überhaupt keine Rolle bei dieser Figur.
Das musst du dir mal vorstellen. So, weißt du, so einer erfindet das Rad und dann so, ey, ich habe die erste Sexpuppe.
Ja, ja. Und das zieht sich halt durch im Prinzip alle großen Kulturen, die man halt so kennt, ne? Ob es jetzt die Mayas sind, ob es die Chinesen sind, ob es die Ägypter sind, das gab es halt wirklich überall. Irgendwelche Statuetten, irgendwelche Zeichnungen an Höhlenwänden oder nachher in Tempeln, in Häusern, überall gab es nackte Leute und zum Teil auch wirklich Penetrationsabbildungen, also dass irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen gebumst haben. Es gibt zum Beispiel, hat man in der Xinjiang-Region in China so eine Felswand gefunden mit so ganz vielen, in über Jahrhunderte entstandenen Zeichnereien, also so reingeritzten Zeichnereien auf einer Wand, wo Orgien dargestellt wurden.
Und zwar gleichgeschlechtlich, zwischengeschlechtlich, mit Tieren, mit allem. Also das ist wirklich alles drauf. Das ist richtig kranker Scheiß. Da können die guten Seiten, die wir heutzutage so kennen, brauchen sich nicht vor zu verstecken. Das ist im Prinzip, machen Leute das seit 5000 Jahren. Mhm. Und da steht halt, wie gesagt, die Frage, ist das jetzt Darstellung des Fruchtbarkeitsmerkmals oder halt wirklich zum Aufgeilen? Ja. Ich vermute, dass es beides irgendwo ist, weil die mögen das gemalt zu haben, um der Fruchtbarkeit zu frönen, aber trotzdem sitzt du davor und holst sie halt runter.
Ich wollte gerade sagen, seien wir uns mal ganz ehrlich, so halt so der Prozess des Babymachens, des Fruchtbarkeits, so, weißt du, fruchtbar sein und sich mehren, ja, der ist schon ziemlich geil.
Ja.
Der ist auch ziemlich alt.
Hier zum Beispiel das älteste Schriftstück, das man kennt, dieser Epos von Gilgamesch oder dieser Gilgamesch-Epos. Das ist ja wirklich so das älteste.
Gilgamesch. Das älteste. Ich liebe den Namen, der strahlt so viel Bösheit aus.
Ja, das stimmt.
Der war, das so mächtig, auch, ne? War das nicht auch das Kind, das Charlie Harper mit der komischen Grufti-Tante zeugen wollte?
Und ja, ein Kind in die Welt setzen mit dem Namen Gilgamesch.
Ja, Gilgamesch ist halt, das kommt aus Mesopotamien und das ist so knapp 4000 Jahre alt, das ist der älteste, bekannteste Text, den man gefunden hat und darum wird sehr explizit Ritualgeficke halt eben beschrieben. Man muss dazu wissen, dass in vielen der alten Hochkulturen, also bis zu den Griechen halt tatsächlich, Sexualität etwas Spirituelles hatte. Also dass die Geschlechtsteile der Frau galt als Tor zwischen Diesseits und Jenseits. Also der Ort, wo aus dem Nichts Leben erschaffen wurde. Man hatte ja überhaupt keine Ahnung von Biologie. Man wusste nur, da kommt irgendwann ein Kind raus. Und gebumst wurde eh. Man hat sogar laut Archäologie ist man sich relativ sicher, dass es in vielen Kulturen, dass die glaubten, dass der Mondzyklus dass es vom Mondzyklus abhängig ist, ob eine Frau schwanger wird oder nicht, nicht vom Sex. Also die haben gar nicht gerallt, dass Sex der Grund ist.
Jetzt kommen wir aber schon ein bisschen weit weg vom Thema Porno einfach. Nur, dass er jetzt ja schon, hat er jetzt schon diese ganz heidnischen Gedanken jetzt eigentlich schon.
Nee, was ich meine, also warum Pornografie ist, weil das haben die halt ständig abgebildet überall.
Ja.
Und auch aufgeschrieben. Da ist jetzt halt die Frage, ist das Porno, also das weiß man archäologisch nicht, ist das Pornografie oder ist das wirklich eine rein kulturelle Darstellung?
Ja. Und seit wir alle wissen, dass der Penis kein Knochen ist, finden wir natürlich auch keine Skelette mit einer Erregung oder so.
Das ist wirklich krass. Das ist
ein schwachsinniges Kommentar.
Das ist aber gar nicht
schwachsinniger Kommentar, wenn ich die korrigieren darf.
Diese Entdeckung des Schwanzes in der Kultur ist noch gar nicht so alt. Also das... Diese ganze Sexualisierung patriarchiert wurde, wenn man so nennen möchte, also in Männerhand gelegt wurde, kam tatsächlich erst durch die Grundzüge der griechischen Kultur. Da hat man dann irgendwann begriffen, Moment, das ist ja mein Sperma, der das da produziert. Und zack, galten die Männer sexuell gesehen als viel wertvoller als die Frauen, was rein biologisch gesehen totaler Schwachsinn ist.
Ja, eigentlich bräuchten die uns nicht.
Genau, die brauchen halt nur unser Sperma. Und damit fing das halt eben an, dass man nicht mehr die große Göttin der Welt hatte, die Göttin Erde, sondern verschiedene Göttinnen, die unterschiedliche Dinge präsentiert haben, wie zum Beispiel jetzt bei den Griechen Athene für die Weisheit, Demeter für die Fruchtbarkeit, Artemis für die Jagd. Das war früher alles eine Gottheit in den ganzen Kulturen. Es gab immer die Mutter Erde, sagt man ja heute auch noch im Deutschen. Und plötzlich wurde das aufgeteilt. Also die Frau wurde im Prinzip entmachtet und ihre großen kulturellen Errungenschaften, wie zum Beispiel das Leben spenden oder eben auch für die Familie zu sorgen, für Kinder zu sorgen, wurde aufgesplittet und entwertet, weil der Mann herausgefunden hat, dass sein Schwanz dafür verantwortlich ist.
Wir sind so berechenbar.
Ja, total. Ja, es ist super leicht.
Damals noch, ich habe einen Penis, ich regiere die Welt. Heute, ich habe eine Vagina, ich regiere dich.
Ja, genau. Und früher war das, ich habe eine Vagina, ich regiere euch alle.
Ja.
Also klar haben die Männer regiert, aber Frauen zum Beispiel, es gab sowas wie Tempel-Prostitution, weil in Ritualen wurde halt gevögelt. Weil das halt eben nichts brachte einem Gott oder den Göttern so halt nahe wie Sex, weil du im Prinzip durch die Grotte der Frau symbolisch gesehen, war das eine Grotte ins Jenseits, beziehungsweise in die Spiritualität und in die spirituelle Welt.
Klingt alles so majestätisch und schön. Und was haben wir heute? Netflix und Chill und Tinder und die treffen sich auf Fickdates und so.
Ja, aber im Prinzip haben die nichts anderes gemacht. Also Tempelprostitution war dann tatsächlich so, da waren sind Frauen, ob freiwillig oder nicht, weiß man nicht, im Tempel für Geld zu ficken gewesen.
Ja.
Das Geld wurde halt eben der Kirche, also dem Tempel, ist dem zugute gekommen. Also was er früher einen sehr hohen Stellenwert hatte, ja, bis noch vor 200 Jahren oder bis vor 100 Jahren noch. Und dadurch haben die sich finanziert. Und die Hohepriesterinnen, das waren die angesehensten Frauen in fast allen von diesen Hochkulturen. Okay, jetzt das waren echte Göttinnen.
Jetzt haben wir die Prostitution.
Ja, und wenn, sagen wir jetzt mal,
wenn die damals halt schneller gewesen wären mit Bildern in Steintafeln meißeln und du die schnell genug hintereinander hättest wenden können, dann hättest du ein Daumenkino-Porno. So.
Ja, hätten sie die Möglichkeit gehabt.
Also ficken für den Olymp.
Ja, also bei den Griechen und bei den Römern war es dann irgendwann so, die hatten ja auch so Lustknaben, das haben wir ja alle schon mal gehört, ne?
Dass die, ich dachte gerade, du sagst, den hatten wir alle schon mal.
Nein, alle schon mal gehört. Dass sie da in ihren komischen Bädern saßen, sich von kleinen Jungs an den Klöten haben spielen lassen. Das war so, das war wirklich so. Du saßt da so als Konsul, ja, nackt in so einem Bad rum, hast Trauben gegessen und so ein kleiner Junge hat dir an deinen Eiern rumgespielt.
Ekelhaft.
Ja. Das galt halt so als, also unter anderem als tatsächlich fleischliche Liebe, wenn du so willst. Also das hatte jetzt nichts Vergewaltigendes oder so an sich, sondern das war so Zuneigung, körperliche Zuneigung, nicht emotional.
Ja, und aber ich glaube nicht, dass die Jungen, die Kinder das freiwillig gemacht haben.
Nein. Die wurden dazu auserkoren. Das galt auch als Ehre, aber ich glaube nicht, dass sie da Bock drauf hatten.
Ja gut, wenn du so ein Kind manipulierst und dem sagst, genau, das musst du machen, genau, das ist ja aber eigentlich auch schon eine Vergewaltigung.
Klar, nur ist das, war das jetzt eben nicht so, dass dieser reiche Konsul da hingegangen ist, den kleinen Jungen an den Haaren gepackt hat und gesagt, schluck, sondern die sind da halt aufgetaucht, das war deren Job, den alten Säcken an den Eiern zu spielen.
Widerlich.
Und das galt halt eben als
Ehre. Dieses Klischee der alten Griechen als Knabenliebhaber, das stimmt.
Das stimmt, ja.
Das ist genau so gewesen. Bin ich froh, dass uns weiterentwickelt haben.
Das nennt man übrigens einen Päderast, einen Knabenliebhaber.
Ja. Ja, und zu Hause die Frau zu bügeln war halt eben im Prinzip ein Fruchtbarkeitsakt. Ne? Also das, und ich eben denke mir immer mehr,
die haben das einfach nur so verkleidet, damit auch arme Leute halt ein bisschen rumbumsen dürfen.
Ja, das galt ja auch als Schwäche. Also fleischliche Lust und vor allem eben auch geil drauf zu sein, fleischliche Lust auszuüben, galt im alten Griechenland als Schwäche, weil Sexualität...
Ist das wirklich so? Mhm. Kam das nicht erst mit der Kirche in Europa?
Nein, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil im alten Griechenland war das genau das Gegenteil von dem, was die Kirche wollte. Sexualität, also der Sexualität nachzugeben, galt als dumm, weil das halt Urtriebe waren. Und die griechische Kultur war sehr stark darauf bedacht, geistig stark zu sein, also klug zu sein, weise zu sein,
die ganzen Philosophen und so weiter. Die wollten halt so ein bisschen Vulkania-Style fahren.
Genau. Ja. Deswegen haben die griechischen Statuen noch alle so kleine Pimmel, weil ein großer Schwanz galt als dumm, primitiv.
Ah, okay. Ja.
Also dann bist du halt mehr Tier als Geistwesen.
Ja.
Und dementsprechend halt eben auch die Sexualkultur. Mhm. Die haben auch im Prinzip kein Problem mit Homosexualität und so gehabt, vor allem, weil die sich von kleinen Jungen am Sack haben spielen lassen.
Sternsänger und so, ja.
Ja, genau. Das haben Frauen übrigens auch gemacht, dieses Dionysos-Fest, das hatten wir ja schon mal. Ja. Das gab es so ein, zweimal im Jahr, sind die Frauen ohne Scheiß nackt oder sehr leicht bekleidet durch die Straßen gerannt und haben sich mit Lederdildos penetriert in den Straßen. Das war ein Fest, das haben die Männer umgekehrt genauso gemacht.
Ach, das ist aber auch nix. Dionysos. Und heute fängt der Karneval an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ey, Karneval in Köln ist auch nichts anderes.
Ja, richtig, genau, ja. Und das galt halt damals so ey, wo Amors Pfeil halt hingeht. Also das war, was man heute so als geflügeltes Wort sagt, wo die Liebe hinfällt und so, das haben die damals tatsächlich, war das ein religiöser Grundsatz. Wenn du halt geil auf den Typen warst, dann war das Amors Schuld. Amor hat dich dann halt eben mit dem Pfeil getroffen, du stehst halt eben auf den Typen. Ja. Und so what?
Da kriegt unser
Wichtig ist nur, dass du deine Frau zu Hause bügelst, damit du Kinder hast.
Da kriegt unser Flaschenöffner Holzpimmel gleich eine ganz andere Bedeutung jetzt für mich.
Ich glaube ja, dass unser berühmter Flaschenöffner Holzpimmel, für die Hörer, die ihn nicht kennen, der ist wirklich über eine Hand lang. Also der ist, wie viel werden das sein? 130 Zentimeter?
Ja, nee, nicht ganz, aber...
Es ist ein riesen Prügel mit der Aufschrift Mallorca. Er ist hell dunkelbraun.
Ihm passt ein Armband.
Da ist so ein jamaikafarbenes Armband dran. Den hat uns vor einiger Zeit unser Hörer Dennis von Malle mitgebracht, ne? Mhm. Und vielleicht ist das ja auch ein historisches Relikt. Also vielleicht wurde der ja auch ausgegraben aus
Griechenland.
Aus Griechenland vielleicht. Genau.
Vielleicht steckt er noch in einer Athenischen.
Die Griechen haben den ausgegraben, haben Malotzer draufgeschrieben, den Band verpasst und einen Flaschenöffner eingebaut. Weil wie kann man einen Penis noch besser machen? Mit Flaschenöffner natürlich.
Ich hab gelesen, dass es den Begriff Pornografie erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt, denn 1830 hat ein Herr namens Ottfried Müller, übrigens ein ultra heftiger Typ, der als Begründer der modernen Archäologie gilt, der hat in Pompeji Ausgrabungen gemacht. Das ist ja diese Stadt in Italien, die von einem vom Vulkan Ätna überrollt wurde, also von dessen Lava, und die Leute wurden da dann alle praktisch lebend gegrillt, und deswegen gibt es da so viele gut erhaltene
diese
Dinge.
Eingebrannten Schatten und sowas.
Ja. Und
da gab es auch Menschen beim Sex übrigens, ja, die versteinert wurden.
Und der hat da ein Kunstwerk ausgegraben, wo so eine Sexualpraktik dargestellt wurde, und hat dann diesen Begriff Pornografie praktisch dafür erfunden. Ja. Da muss es ein heftiges Bild, so ein Bildband, so ein Buch geben, Graffiti aus Pompeji, ja, wo man wahnsinnig viele Anschriften sieht. Ich habe mir sagen lassen, wenn man das fertig gelesen hat oder sich fertig angeguckt hat, weiß man, wie man das Wort Ficken in Lateinisch in jeder möglichen Form deklinieren kann.
Das Ding ist, diese Ausstellung, war lange Zeit unter Verschluss. Also die haben diesen ganzen Scheiß in Pompeji zusammengesammelt. Ich habe mir die Bilder auch angeguckt, also die sind wirklich sehr explizit. Haben die gesammelt, in ein Museum gepackt und den Raum zugemauert. Und da durften dann halt nur über so einen kleinen Eingang, der geheim war, nur ein paar Wissenschaftler rein, um das zu analysieren, weil die Angst hatten, dass die Darstellung von, also so, die so alte Darstellung von Sex, die Moral der Allgemeinheit versauen könnte.
Ach, krass.
Weil die alte Kultur, also die antike Kultur, ja so als Hochkultur galt. Mhm. Und wenn der Pöbel herausfindet, dass die gefickt haben, wie die Wahnsinnigen damals, dass das die Moral versauen könnte, die gute christliche Moral versauen könnte. Mhm. Deswegen, die sind, glaube ich, auch erst 2000 oder so. Irgendwie so wurde dieses Ding auch erst öffentlich gemacht. Ja. Das ist noch gar nicht lange her, dass man sich diese Pompeji-Ausstellung halt anschauen kann. Mhm. Total kranke Nummer. Also eben diese Graffitis aus Pompeji. Und die sehen im Prinzip aus wie das Kamasutra, nur anders gezeichnet.
Ja. Also während es heute ja so das Klischee gibt, dass eher die Doofen, sage ich mal, sich den ganzen Tag Pornos reinziehen, was ich immer noch für ein dummes, absolutes Klischee halte. War es in der Vergangenheit so?
Jeder guckt Pornos.
War es
ausnahmslos, glaube ich.
War es in der Vergangenheit so, dass hauptsächlich die Adeligen vermutlich Pornos reingezogen haben? Aus zwei Gründen. Erstens, die Adeligen waren halt die Einzigen, die lesen konnten und halt Zugang zu solchen Büchern hatten. Ja. Zweitens, viel wichtiger, der Bauer auf dem Feld hatte keine Zeit, um sich mit sowas zu beschäftigen. Die Adligen hatten aber jede Menge Zeit. Da muss es so ein paar historische Gestalten geben, so Adlige, die riesige Sammlungen von Pornografie gesammelt haben, mit unfassbar vielen Schriften und Bildbänden und Holztafeln und Kunstwerken.
Die ersten richtig Pornofilme, ja auch, weil der erste Pornofilm wurde, glaube ich, 1896 oder so produziert, war so ein Schwarz-Weiß-Stummfilm.
1907.
Nee, der allererste, der als Pornofilm quasi gilt, das sind im Prinzip nur ein Mann und eine Frau, die sich eigentlich knutschen, und du siehst einmal, wie die Frau sich umzieht, also einmal wirklich quasi
so, das Strip. Ja gut, aber das gilt nicht, das ist ja hardcore.
Das ist kein erster Pornofilm, sondern das ist das erste Mal, dass auf Film gebannt wurde, dass Leute sich lieben.
Ja,
als
ja.
Als erster Pornofilm gilt ein Film von 1907. Aber wie gesagt, das kommt halt auch in die Kategorie, ich habe das auch bei meiner Recherche mehrmals gefunden, und es gibt halt auch eine ganze Reihe an Stummfilm-Pornos, die ich glaube ich, die ziemlich amüsant sind. Aber tatsächlich hergestellt haben die Reichen, also wirklich die Obrigkeit, die wirklich selber auch dann Pornos produziert haben, richtig für den Hausgebrauch möglich, machte das erst die Erfindung des 8mm-Films für zu Hause. Dann ging nämlich das Zeitalter der Amateurpornos.
Leute, ey, Richard, willst die ganze Zeit schon zu den Amateurpornos springen.
Ja, das war vorhin nicht.
Die ganze Zeit schon? Ich habe das einmal gerade angebracht.
Ihr wollt über Amateurpornos sprechen, oder? Unbedingt.
Ich bin noch, hör mal, wir waren bisher nur in Europa. Ich war noch gar nicht in Asien mit meiner Vorgeschichte.
Nee, ich wollte halt einfach nur sagen, das bestätigte sich halt auch, weil früher die Reichen halt wirklich auch die Pornoproduzenten waren, eben weil die Zugänge dazu hatten. Ja.
Leute, wir sind noch lange nicht im 20. Jahrhundert, es sei denn, Tobi führt uns da jetzt ein.
Nee, also ich bin
machen wir das noch länger, echt?
Ja, ich bin noch bei ungefähr null. Hm. Ja, ein bisschen vorher noch. Also vor Christus noch. Und cool. Zwar halt eben bei den, wie gesagt, den Griechen hatten wir jetzt gerade mit diesem komischen Dionysos-Fest. Bei den Römern, das hatten wir auch schon mal bei der Weihnachtsfolge, dass die halt eben bei den Saturnalien da unheimlich losgelegt haben. Und da ging es halt eben auch in besagten Bädern nachweislich los, dass die Bilder
allein zur Unterhaltung von fickenden Leuten oder von nackten Leuten oder von Genitalien an sich an die Wände gemalt haben. Also in diesen Bädern halt eben oder in manchen Tempelbereichen und so auch, wo man dann halt auch sagen kann, okay, hier geht es jetzt wirklich nicht mehr darum, Gaia zu preisen, sondern wirklich einfach, um sich aufzugeilen.
Und Gaia. Gaia.
Moment, kommt geil.
Für mich ist dieses Geschichtslektorat gerade so, du machst gerade so, weißt du so, wenn du ein Lieblings, du zerpflückst gerade meinen Lieblingsfilm.
Ja, Tobi, komm mal zu Potte langsam. Wir haben nur viele wichtige Themen heute.
Weißt du, was super wichtig ist? Das Kamasutra.
Ja, danke, Punkt. Wer weiß das nicht?
Der Kamasutra ist jetzt ist 200 nach Christus entstanden und die...
also es war so der nächste große Meilenstein.
Das war so der nächste große Meilenstein, ja genau. Also nach eben Pompeji und so galt halt eben das, was... Weil die fing langsam, wie gesagt, an, die Griechen und so das Ganze asketischer zu sehen, runterzustufen, zu separieren. Die Römer ja genauso. Als das Christentum dann hier losging, wurde es ja noch viel, viel schlimmer. Also mit der Prüderie und mit dem Verpöntsein des Sexuellen, während halt in Asien, gerade in Indien, genau das Gegenteil passiert ist. Also das Kamasutra ist, wie gesagt, so ungefähr 200 nach Christus dann tatsächlich zum ersten Mal belegt als feststehendes Buch. Das gab es wahrscheinlich vorher auch schon in kleinen Teilen, dass die Leute aufgeschrieben haben, wie kann man unter welchen Umständen am besten vögeln. Und interessant dabei ist, im Kamasutra ist ein unheimlich respektvolles Buch, das ist auch mit ganz viel Text, das sind ja nicht nur Bilder. Es geht ganz viel um Respekt und Gleichstellung in diesem Buch, also nicht darum, wie bums der Mann die Frau, wie das in sonstigen Kulturen der Fall war, sondern da war halt wirklich, wie betrachtet oder wie kann man Sex haben, um das Ganze als Liebesspiel, als Feiern des Lebens tatsächlich auch praktizieren und das eben gleichgestellt.
Ja, und davon hat es auch bis heute nichts verloren. Also Midget Porn, diese.
Nee, aber das kann man gut dran sehen, nicht? Und das ging sogar so weit, dass halt eben, das war so ungefähr 800 Jahre später, diese ganzen tantrischen Orden entstanden sind. Ne? Also, dass durch die Begleitung von Priestern Sex wirklich in seiner vollkommenen, ekstatischen Möglichkeit genutzt wurde. Also, dass die Leute, dass das Sex zu was so Spirituellem wurde, dass der Orgasmus ja zum Beispiel auch nicht mehr im Vordergrund stand. Im Gegenteil, dass er unterdrückt wurde, um das Liebesspiel hinauszuzögern, um die Gefühle zu steigern, was auch tatsächlich funktioniert. Also, man kann das Gehirn so austricksen, dass man in so eine Art Dauer orgasmischen Zustand kommt als Mann, ohne tatsächlich den Abspritzmoment zu haben, weil dann ist alles vorbei. Ja, dann wird Oxytocin ausgestellt und du wirst müde.
Es sei denn,
dieses Ding zu umgehen.
Wie war das bei American Pie? Was hat er gegossen? Ach ja, ein Fikus. Heimscheißer.
Ja, genau. Der macht das ja auch.
Ja, er hat einen Fikus gegossen, wäre dabei fast gekommen, weil es ein total tantrischer Moment war.
Ja, genau. Ja. Und die haben das halt eben genutzt als tatsächlich Spaß, Sport auch. Das wurde zu so einer Art sportlichem Ereignis vögeln und eben, weil die geglaubt haben, dass das tatsächlich zum Schlüssel des Lebens und zu den Gottheiten führt.
Also so eine Bedienungsanleitung zum Nöken.
Ja, aber im besten Sinne. Also nicht, wie ficke ich die Frau, sondern wie ficken wir. Und das ist echt ziemlich cool, weil halt in Europa genau das Gegenteil passiert ist mit dem Einzug des Christentums, dass Sexualität halt total verpönt wurde.
Ja.
Ich erinnere mich gerade nochmal an den Anfang, den Fred noch vorangestellt hat, so hört euch das jetzt nicht an und das kann hier ziemlich explizit werden.
Ja, ey, komm. Wir haben gesagt, wir gehen nüchterner an das Thema ran. Nüchterner als Geschichte, weiß ich auch nicht. Politik vielleicht, Sex in der Politik.
Sex in der Politik, interessantes genau. Thema. Ja.
So, jetzt kommen wir langsam aber sicher in die Moderne, da wo wir alle hinwollen. Mit der Erfindung des Buchdrucks. das, was man über Porno wissen muss, aber das wissen wahrscheinlich auch die meisten, jedes Mal, wenn es technisch irgendwas Neues gab, womit man Dinge abbilden konnte, war das erste Massenmedium Porno.
Ja.
Ohne Scheiß, das erste, was in großer Produktionszahl produziert wurde, war immer Porno. Immer.
Ist das wirklich
Sex, so? Jeder Sex-Sales, ja. die haben auch mega, mega Entscheidungsgewalt daran, was quasi am neuen Übertragungsmedien auf den Markt kommt.
Blu-ray gegen HD-DVD hat der Pornomarkt entschieden.
Betamax und VHS, weil VHS hat mehr raufgepasst und war billiger.
Genau, konnte man leichter zu Hause produzieren, konnten sich mehr Pornoproduzenten leisten.
Also hat der Pornomarkt entschieden, klingt jetzt so, als würden da ein paar Bosse an einem Tisch sitzen, so war das natürlich nicht.
Nein, aber die Verkaufszahlen haben das im
ganz
Prinzip
genau,
entschieden.
Ja. Ganz genau.
Die Pornoindustrie wurde halt befragt und die hat dann indirekt durch ihre Vertreter präferiert ein Statement dazu abgegeben.
Und wie gesagt, das ging halt original mit dem Buchdruck los. Das erste, was gedruckt wurde, war eine Bibel und gefühlt das zweite, was gedruckt wurde, waren nackte Leute.
Und das dann halt eben im Großen.
Das ist ohne Scheiß, das ist wirklich so. Weil die Bibel ja auch nicht voll von nackten Leuten ist.
Ja, das stimmt. Das hohe Lied, da steht im Prinzip auch drin, wie man vögelt. Ja. Nur halt nicht so cool wie im Kamasutra. Aber da ging es halt los und dann eben mit der Erfindung des Films wurden Leute beim Ficken gefilmt, wurde präsentiert mit der Erfindung diese Tonabspielgeräte, Grammophon, wurden die ersten Sexplatten und Vorlesungen von irgendwelchen erotischen Büchern halt ausgestrahlt.
Obwohl, und so er bediente sich an ihrer Hinterpforte und genau. So Scheiße.
Obwohl, ja. Obwohl ich gelesen habe, dass in der technischen Umsetzung der Porno, gerade im Film, dem restlichen Kino so ein bisschen hinterherhinkte, dass die Pornofilme erst ab den 50ern oder ich glaube sogar erst ab den 60ern Ton hatten. Und das waren ganz lange nur Stummfilme.
Die waren noch lange Zeit verboten halt wirklich. Ja. Die waren bis 1975 oder so, waren pornografische Filme halt wirklich, wirklich verboten.
Ja.
Also in Teilen der Welt. Ja, in Deutschland war es auch richtig lange. Ja. Ja.
Technisch waren die im Prinzip immer hinterher, logischerweise, weil da nicht das Budget drin steckte. Ironischerweise, weil die damit sehr viel Geld gemacht haben. Aber du brauchst ja nicht viel Geld dafür ausgeben. Also ich brauche keine 500 Millionen Dollar CGI-Produktion, wenn ich auch einfach für 20 Euro zwei Besoffenen beim Ficken filmen kann.
Ja.
Ne? Und damit halt, also wir reden ja von Relationen von Filmen. Zum Beispiel habe ich hier einen, der...
Das älteste Handwerk der Welt.
Ja, das ist ja Prostitution, das ist auch noch was anderes.
Ja, also genau, was du mit Handwerk meinst.
Hier der erfolgreichste, so rein... verhältnismäßig gesehen, Porno war halt Deep Throat von 72. Hm. Der hat 25.000 Dollar gekostet und über 600.000 Dollar eingespielt.
Ja, Mann.
Also es ist nicht teuer, Leute beim Ficken zu filmen.
Nee, es ist auch wirklich nicht. Es ist
Deep Throat habe ich auch ein paar geile Infos. Sind wir da schon angekommen bei Deep Throat?
Ja, im Prinzip, der Sprung ist leicht, ne? Also die Kamera wurde erfunden, also die Fotokamera wurde erfunden, was wurde fotografiert? Leute beim Ficken. Die Videokamera wurde erfunden, was haben die Leute gefilmt? Leute beim Ficken. Das ging halt so weiter bis heute. Virtual Reality wird erfunden, was kommt als erstes auf den Markt? Pornos.
Pornos, ja.
HD, das erste Mal auf den Markt kommt, Pornos. Also es ist irrsinnig.
Wollt ihr mal wissen, nur so im Vergleich, ich habe ja so ein bisschen Statistiken und sowas, wollt ihr mal wissen, was die Pornoindustrie tatsächlich so an Umsätzen einfährt? Im Vergleich zum Beispiel der Filmindustrie. Ratet mal. Werft mal eine Zahl
im Raum. Wie jetzt? Weltweit jährlich?
Ja, sag mal, was schätzt du, was fährt die Filmindustrie jährlich ein?
Die normale Filmindustrie.
Ja, jährlich. Also wirklich die große Filme, Hollywood und Co. Die Marktführer.
Boah, ey. Das ist schwierig. Ich gucke gerade hier in meinen Notizen, ob ich das vielleicht selbst irgendwo aufgeschrieben habe. Also,
ich habe irgendwo gefunden, dass zumindest die Internetanbieter, wie zum Beispiel...
Sag erstmal nur die Film. Film
weiß ich nicht. Weiß ich nicht, so um die...
10 Milliarden.
Sowas, 10, 20, 30 Milliarden vielleicht.
Fred trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, Filmindustrie, ungefähr Jahresumsatz von ungefähr 10 Milliarden. Ne? Mhm. Pornoindustrie, 97 Milliarden.
Echt?
Ja, ich habe eine Zahl gefunden, ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Quelle ist, dass diese Internetanbieter wie zum Beispiel Pornhub oder
YouTube oder
insgesamt 12,6 Millionen Euro pro Tag einspielen.
Ich habe wiederum gelesen, dass die Economist den Umsatz von Internetpornos im Moment auf einen Umsatz von 20 Milliarden jährlich schätzt.
Wahnsinn. Aber überleg mal, im Gesamtumsatz von 97 Milliarden sind das trotzdem, das ist ein ganz großes Stück vom Kuchen.
Ja.
Das ist ja fast ein Viertel.
Krass.
Ja.
Das ist halt.
Das ist auch tatsächlich, Pornos machen, glaube ich, auch den, oder viele kleine Studios machen tatsächlich auch noch ihren meisten Umsatz mit DVDs. Witzigerweise. Ja,
denkst du? Das denke ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, Alter, Internet.
Das Ding ist, ja, Internet ist groß, aber
also ich habe
sagen wir mal, Internet sind so die Kreditkarten, ne?
Ja.
Und DVDs machen so den Hartgeldanteil aus.
Ich kann das jetzt leider nicht mit irgendwelchen harten Zahlen bestätigen oder unterstreichen, aber also ich glaube ja echt, dass der klassische DVD-Markt in Sachen Porno echt tot ist. Alter. Das läuft alles über Internet und Kreditkarte.
Ja klar, voll. Glaube ich auch.
Vor allem, also da, ihr wolltet ja schon.
Glaube ich auch. Ich denke halt nur einfach, dass, wie gesagt, dass manche Anbieter, weil du hast halt immer noch irgendwo, weiß ich nicht, geh mal hier in Hamburg in die Boutique Bizarre, da stehen auch immer mal wieder neue Pornos oder sowas rum. Da kann man, die Leute also, können halt theoretisch halt auch noch Pornos kaufen, weil, sagen wir mal ehrlich, ne? Scrubs hat da nicht so falsch gelegen. Würden alle Internets im Internet alle Pornos verboten werden, dann gäbe es nur noch eine Internetseite, die heißen würde, gebt uns die Pornos wieder.
.com.
.com. Oder EU, weil sie informieren wollen.
Es gibt
Kack-und-Sach.org.
Es gibt ein Zitat von was weiß ich wem, das habe ich in irgendeiner Kack-und-Sach-Folge vor Jahren auch schon mal gedroppt. Das Internet hat zwei Dinge groß gemacht. Star Trek und Pornos. Die Pornos waren auch vorher schon riesig, aber durch das Internet es sind halt allgegenwärtig. Das ist halt auch echt ein krasses Thema, gerade beim Jugendschutz, weil du ganz viele Pornos im Internet ohne irgendwelche Jugendkontrollen angucken kannst, also ohne Altersbeschränkungen, ohne Alterskontrollen.
Ja, das sind, glaube ich, irgendwie nur 7%, bei denen das so ist. Irgendwie sowas, das ist eine ganz geringe Prozentzahl.
Wenn du im Internet dir Pornos angucken willst, dann bist du wirklich nur 3 Klicks davon entfernt.
Ja, das Ding ist halt doch, der Suchbegriff Porno oder Pornografie macht ein Viertel der weltweiten Internet-Suchen aus. 25% der Leute, die irgendwie ins Internet gehen oder eine Suchmaschine bedienen, suchen nach Pornos.
Ja.
Die Krux an der Sache ist, da sind halt solche Sachen wie Tier- und Kinderpornos auch mit inkluiert in die Sache. Also es sind nicht nur die wirklich hier, ich will mir jetzt mal eine Eichel zupfen, sondern halt auch wirklich die sehr strafrechtlich verfolgbaren Sachen. Ja.
Ich hab eine Statistik gelesen, da ging es darum, ob Kinderpornografie verboten werden sollte, und 94% der Befragten haben gesagt ja. 1% haben gesagt, ist mir egal. Und der Rest hat sowas wie ja, nein oder nur in Teilen gesagt. Und ich frage, Alter, Leute, wir reden hier von 5% der Befragten. 5 verfickte Prozent der Leute.
5% zu viel.
Der befragten Leute, das sind nicht mal weltweit, das sind nur der befragten. Wie viele werden da befragt worden sein? 1000? Und davon haben 50 gesagt, ja, geil, Kinderpornos.
Ja, das ist aber strange.
Diese Studie ist.
Also Leute, echt übel. Lasst uns in dieses Thema nicht zu tief einsteigen, weil das ist echt übler Scheiß.
Ja.
Und auch nochmal ein ganz anderes großes Thema. Ich habe gerade heute auch in die Vorbereitung ein Interview-Podcast gehört mit einem Psychiater, war das, glaube ich, der so eine Selbsthilfe-Anlaufstelle leitet für Menschen, die denken, dass sie eventuell pädophil sind. Und es ist wohl so.
Das Thema ist gerade nicht so lustig, wie ich erhofft habe.
Aber es gehört leider mit in den Themenkomplex. Klar, es ist wohl so, dass 1 Promille der Gesellschaft, also so glaubt man heute, dass jeder 1000. Mensch hat diese sexuelle Neigung.
Wow.
Krass. Also bei unterschiedlichen
Stärken.
Ja. Und es ist übrigens so, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, auch in Bezug auf Fetischzeug und so weiter, dass deine sexuelle Präferenz, also das, auf was du stehst, bereits vor der Pubertät ausgebildet ist. Das weiß man tatsächlich heute durch Sexualforschung. Auf was du stehst, steht schon fest, wenn die Pubertät anfängt. Das kommt aus deiner Biografie und aus vielen kranken Gründen, die man noch nicht ganz versteht.
Biografie oder Biologie?
Sowohl als auch, aber Biografie auch.
Alles mögliche, Soziologie.
Also man weiß noch nicht, wieso das ist und was dazu führt, dass man dann eben auf gewisse Dinge steht. Aber man weiß, dass die sexuelle Landkarte, so nennt man das auch, eines Menschen, bereits vor der Pubertät schon fertig ist. Das bedeutet, du kannst während der Pubertät jemanden nicht umpolen. Du kannst einen Heterosexuellen, egal mit wie vielen Pornos, nicht zu einem Schwulen machen. Du kannst aber einen Schwulen auch mit was weiß ich wie vielen Heteropornos nicht mehr zu einer Hete machen. Und du kannst es nicht mehr verändern. Egal wie viele Pornos.
Die christlichen Bibelcamps würden dir jetzt widersprechen, aber nee, klar.
Ja, es gibt wirklich ganze Therapiecamps, also auch legale.
Ja.
So, und auch Therapien, also nicht nur so komische, diese komischen Bootcamps da, die wir so aus Horrorgeschichten aus Amerika kennen, sondern auch in Deutschland. Du kannst ganz normale Therapien im Prinzip machen, um nicht mehr schwul zu sein.
Ja, Wahnsinn, ey.
Völliger Schwachsinn.
Aber gut, aber das, was du sagst, da gibt doch so viel Sinn, weil tatsächlich laut Statistik das meistgesuchte Wort zum Thema Pornografie ist Teen. Also Teenager.
Ja, Teen und MILF.
Ja.
Echt?
Ja, die beiden Begriffen sind die häufigst eingegebenen in diesen Pornosuchmaschinen.
Genau.
Teen und MILF.
Ja. Teen und MILF, ja. Und seit neuestem tatsächlich, weißt du, was auch ganz groß im Kommen ist, was ich ziemlich komisch auch finde? Stepmom.
Stepmom ist in
was
Deutsch.
Was für ein Ding?
Stepmom, Stiefmutter. Stepmom.
Oder Stepsister.
Ja, und das ist auch zum Beispiel, die meistgesuchte Kategorien sind Lesben. Und in Deutschland zum Beispiel die meistgesuchte Kategorie auf Pornoseiten ist. Na, wer redet? Anal.
Anal, ja.
Das ist gesagt, so SEO-mäßig, ne? Hier Search Engine Optimization. Ja. Finde ich es eigentlich ganz gut. Warum ändern wir unseren Song nicht einfach in total anale Themen? Weil jeder, der dann anal eintippt, der findet uns dann auch.
Und wisst ihr, was vermutlich der weitest verbreiteste Fetisch ist? Fußfetisch. Und Befürworter von, es gibt ja diese Debatte, Pornos verbieten, alles unter den Tisch. Es gibt ja aber auch Leute, die sagen, Pornos müssen auf jeden Fall komplett legal sein und dass man sogar Kindern in der Schule Pornos zeigen sollte und darüber reden sollte. Oh, ist nochmal eine komplizierte Debatte, aber das finde ich ganz interessant. Also Befürworter von der Legalisierung von Pornos, also dass man das wirklich frei begehbar macht, die argumentieren damit, dass viele Jugendliche, die vielleicht einen Fetisch haben, so wie Fußfetisch zum Beispiel, oder gibt es ganz verrückte Sachen wie Gipsfußfetisch, dass Leute darauf stehen. Das gibt es ja, wirklich.
Das ist sogar also, gar nicht so selten.
Also ne? Das ist jetzt schon was Skurriles.
Gipsfußfetisch.
Also ja. Krass. Leute, die darauf stehen, wenn jemand einen Gips anhat.
Ach, krass.
Super, da gibt es echt viele Sachen. Und ganz viele Leute haben irgendeinen Fetisch, ob es jetzt was super Laues ist oder was echt Pikantes. Und die Befürworter, ich verstricke mich gerade in Tobi-artigen Bandwurmsätzen. Ich muss mich gerade auch echt konzentrieren, dass ich nichts echt Versautes sage. Also die Befürworter von Legalized, die Befürworter von Legalized sagen, dass viele Jugendliche, die einen Fetisch vielleicht haben, denken, oh, bei mir stimmt was nicht, ich bin nicht normal. Ja. Und das kann psychische Schäden hinterlassen. Und wenn du dann aber solche Pornos findest, wo das andere Leute machen, merkst du plötzlich, oh, es gibt andere wie mich, das ist sogar relativ normal.
Ich finde das aber auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, man muss den Kindern ja jetzt nicht irgendwie wirklich in der Klasse zeigen, wie sie sich gegenseitig in die Fresse kacken, aber so, was ist so verkehrt daran halt wirklich, weil ich finde doch gerade im Internetzeitalter, was ist so schlimm daran, Kindern das zu zeigen und vielleicht diesen die vielleicht auch gleichzeitig an das Thema so medialen Konsum vielleicht auch ranzuführen, weil wie oft habe ich das auch als Teenager erlebt, wie viele von meinen Freunden halt auch irgendwie so ein Gespräch mit ihren Eltern hatten, so von wegen, ja, wir haben Porno bei dir gefunden, das, was du dort siehst, ist nicht die Realität. So, finde ich schon wichtig, weil gerade, glaube ich, in unserer Generation, als wir so Teenies waren, da war das ganz, ganz häufig, dass gerade auch Jungs dann halt irgendwie dachten, so was sie halt in irgendwelchen Pornos sehen, weil das auch mit dem Internet dann losgeht, was sie im Porno sehen, das passiert halt so, ja, Frauen finden das geil, wenn ihnen ins Gesicht spritzt. Also, ja, nee, das ist scheiße. Ja.
Ich weiß noch, als mein Vater mich und meinen damaligen besten Kumpel beim Porno gucken erwischt hat, hatten wir halt voll Schiss, dass er uns jetzt zusammenfaltet. Ja, das war oben bei mir im Zimmer und dann hat er uns runtergerufen und hat mein Vater den Film, das war so ein Vox-Porno halt, ne? Diese Soft-Pornos,
so die Soft-Core, damals liefen.
Ja, ich habe immer nur die sexy Sportclips geguckt. Ja, und dann hat er den Film halt angemacht und meinte so Jungs, jetzt guckt euch da mal an, dann brauche ich euch das nicht erklären.
Zum Thema,
ich weiß auch immer noch dieses ganze so quasi The Talk, den man mit seinen Eltern so hat. Ja. Ich weiß noch, mein Vater saß mit mir im Auto, meine Mutter meinte noch zu ihm so, ja, red mal mit deinem Sohn, weil ich halt, weiß ich nicht, war 14, 15, 16 vielleicht so in dem Dreh. Mein Vater saß mit mir wirklich einfach nur im Auto, meinte so, ja, pass auf, Richard, folgendes, wenn du ein Kind machst, ohne dass du es gewollt hast, dann schneide ich dir die Eier ab. So einfach ist das.
Ich weiß ja, also
das war mein Gespräch.
Also die sexuelle Aufklärung ist gerade in schon, also es gibt so, ich muss noch kurz weiter ausholen. Wenn man sich jetzt die alten Kulturen, also wie zum Beispiel die griechische oder die römische Kultur anguckt, die man ja durchaus als prägende, sehr, sehr prägende Hochkultur bezeichnen kann.
Ist das so?
Ist ja, so.
Sprich für dich selber. Also ja, das Einzige, was ich von denen übernommen habe, ist diese ganze Nichts unter der Robe tragen Geschichte.
Ja, so Kleinigkeiten wie Demokratie oder so, egal.
Nee, brauche ich nicht. Hauptsache, ich kann mein Ding frei hängen lassen unter meiner Robe. Genau.
Und da war diese ganze Thematik, auch wenn die, wie gesagt, angefangen haben, die Sexualität halt so zu separieren, also die Frau so ein bisschen angefangen haben, unterzubuttern, war das Thema Sex trotzdem allgegenwärtig. Das heißt, die sexuelle Aufklärung war von Kind auf an da und dementsprechend auch nicht so ein großes Problem. Mit der Christianisierung der Welt wurde das halt langsam zu einem Problem, weil Sexualität als Lebensmodell halt unterdrückt wurde. Das heißt, wenn du zum Beispiel, also das ist ja bis heute so, also bis heute ist es immer noch schwierig, offen über Sexualität in gewissen Kreisen zu sprechen. Oder halt, ich meine, setz dich mal in ein Restaurant an den Tisch und unterhalte dich ganz normal über Analsex. Das kriegt keiner so richtig hin.
Weißt du, Tobias, es hängt auch immer mit der Gesellschaft da, von der Gesellschaft. Also, wie oft ich mich mit dir und Fred zum Beispiel über Genitalien am Tisch unterhalten.
Deswegen meine ich gerade das Beispiel mit dem Restaurant. Ja, weißt du, so in der Öffentlichkeit
kann nee, schon klar, wenn du deine Schwiegereltern irgendwie zum Essen hast, dann sitzt du jetzt nicht da so, und Horst? Wie hängt's?
Ja, genau.
Mal wieder hinten reingeballert.
Als ich gestern deiner Tochter ins Gesicht wichste, weißt du, so, das kannst du so nicht machen.
Hat die das öfter, dass sie so Schluckbeschwerden hat? Ich habe gestern meinen Penis so irgendwie 20 Zentimeter im Hals gehabt und plötzlich fing sie an zu husten.
Ja, genau. Ist das bei deiner Frau auch so?
Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ja.
Weißt du, solche Gespräche kannst du halt nicht führen. Und ich glaube, das ist... Ist jetzt eine Meinung von mir, kein wissenschaftlich fundiertes Ding. Aber wenn man halt früh damit anfängt, sexuelle Aufklärung nicht nur im Sinne von, wie funktioniert das, wie befruchtet das Spermium die Eizelle, sondern tatsächlich auch über Fetische zu sprechen, über Sexualisierung zu sprechen, also die Ausprägung der Sexualität, die Auslebung der Sexualität und nicht, dass die Kids, weil das Durchschnittsalter für den ersten Porno liegt bei 11 Jahren.
Ja, das ist der Erstkontakt, ne?
Genau, und das ist meistens krass. Nicht das Alter, in dem das schon in der Schule thematisiert wurde. Ja,
vor allen Dingen überleg dir mal, jetzt gerade so Zeitalter Smartphones und so, ne?
Klar.
So,
allein diese ganze Dickpick-Nummer und so, ne? Mhm. Solche Sachen, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, so die Leute sollen so viele Dickpicks verschicken, wie sie wollen. Ich finde nur wichtig, dass es halt eben auch Teil des Bildungsauftrages sein muss.
Dickpicks zu versenden.
Nein, aber, also, ja, von mir aus, aber...
Leute, verschickt keine Dickpicks. Gerade die jüngeren Hörer. Hört nicht auf Tobi, wir reden uns im Kopf und Kragen. Verschickt keine Dickpicks. Sexting ist gefährlich, Alter.
Ja, Mann. Gerade heute in Zeiten von Snapchat, Twitter und Co. Ey, Alter, ohne Scheiß. Verschickt nicht keine Dickpics. So, erinnert euch immer daran, euer Großvater hat wahrscheinlich eurer Großmutter einen ewig langen Brief geschrieben darüber, wie toll er sie findet. Und ihr sendet irgendeinem Mädchen einfach euren Pimmel. Ja, so, das macht man nicht.
Vergesst nicht, die Rechte an diesen Bildern liegen nicht bei euch.
Die
liegen dann bei Facebook. Wenn ihr euren Pimmel in die Kamera haltet, verliert ihr das Recht am Bild von eurem Pimmel.
Ja.
Oder eures Pimmels, weil wir ja... grammatikalisch korrekt sein wollen. Ja.
Lasst ihn lieber schön beim Fotografen halt ästhetisch darstellen bei gutem Licht.
Genau, und schickt das analog.
Ja. Nee, so. Macht ein Bild davon und schickt das als Paket.
Ja, ist so analog.
Schickt euer Paket
ist
als Paket.
Ist doch analog, du Pimmel. Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, die sexuelle Aufklärung muss stattfinden, finde ich. Und ist auch der einzige Weg, glaube ich, um Kinder oder Jugendliche, ja, mittlerweile muss man von Kindern sprechen, weil Porno halt eben allgegenwärtig ist im Internet und Kinder immer im Internet sind. Muss man sie halt anständig daran führen und nicht erst mit 16 im Sexualkundeunterricht und die Jungs sitzen da, habe ich schon viel krasseres gemacht.
Ja,
Das bringt es also, halt leider nicht. Und dann kommt man eben zu solchen Situationen, dass Neunjährige schwanger werden und keine Ahnung haben, wie das funktioniert.
Also ich bin echt kein Fan davon, Schülern in der Schule irgendwelche Hardcore-Pornos zu zeigen.
Nein, das meine ich ja gar nicht.
Aber man muss schon offen darüber sprechen. Und in unserem Premium-Feed tatsächlich, um unseren ersten Einspieler uns anzuhören, haben wir bereits mal über die sexuelle Aufklärung gesprochen. Unsere Premium-Unterstützer, die kennen das schon, aber es ist witzig, das mal wieder zu hören. Und zwar...
das von Fab und Andi?
Ja, ab $3 monatlich bei Patreon darf man unseren Premium-Feed hören und da gab es mal eine Schrott und die Welt-Folge, in der ich mit Andi und Fab, meinen beiden Sci-Fi-Vögeln aus Baden-Württemberg, über das Thema Aufklärung gesprochen habe. Und da hat Andi uns gestanden, wie er aufgeklärt wurde.
Yeah. Scheiße, meine Eltern haben so ein Bett zum Runterklappen gehabt. Verstehst du, wie ich meine?
Nee.
Und in diesem Bett war ein Regal drin. Du hast das Bett runtergeklappt und dann war ein Regal mit Videokassetten drin. Alles klar? Und da waren die Pornos auch drin, ne? Das habe ich natürlich sofort gecheckt, alles klar?
Mhm.
Und bringen halt und die anderen Idioten aus meiner Schulklasse damals zu mir nach Hause, wir besaufen uns.
Wie viele Leute waren bei dir zu Hause?
Es waren so 3-4 Leute und wir haben uns gesagt, okay, wir ziehen uns jetzt ein Porno rein und jeder darf sich abwechselnd einnehmen, wo uns mein... Und dabei haben wir uns halt übelst besoffen. Ne? Alles klar. Wir klappen das Bett so halber runter, so auf schräger Position, weißt du, haben es halt gehoben und gehen also an das Regal mit der Porno-Videokassette. Mashed war es in dem Fall. Und auf einmal waren wir alle so auf das Booklet von dieser Videokassette vertieft, dass niemand mehr an den Schrank gedacht hat. Und jeder hat den Schrank losgelassen und durch die Gravitation ist dieser Schrank halt voll auf den Glastisch im Wohnzimmer geknallt und hat halt den Glastisch im Wohnzimmer in Scherben hinterlassen, ne? Na toll, alle holen sich darauf einen runter, verpissen sich und ich war der Arsch, der meinen Eltern erklären konnte, wieso jetzt der Glastisch im Wohnzimmer zertrümmert war. Verstehst du, wie ich mein?
Aber sind auch nicht deine Eltern erklärungsnot gekommen, warum in ihrem scheiß Klappbett in der Wand, warum das eine verfickte Pornohöhle ist?
Das war ihre verfickte Art, mich aufzuklären, verstehst du, wie ich mein?
niemand drückt sich so gewählt aus wie die Jungs.
Nee, ich wollte gerade sagen, vor allem das Geile ist auch nur zu sagen, so, ja, aufgrund der Gravitation. Ja, warum denn sonst? Ist ein Eichhörnchen draufgesprungen, so ein fettes und das ist deswegen schneller runtergefallen. Herrlich. Ja.
Also, ja. Über Deep Throat möchte ich tatsächlich noch ein paar Worte verlieren. Und zwar ist das, was für die normale Kinogeschichte Filme wie Jurassic Park, Titanic waren. Das war Deep Throat für die Pornogeschichte. 72 erschienen.
Ja, ist mittlerweile auch ein Dinosaurier.
Ist, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber war lange Zeit der bekannteste und auch erfolgreichste Pornofilm weltweit. Ist dafür bekannt, dass er den Pornofilm aus schmuddeligen Hinterhöfen, aus widerlichen kleinen verschmutzten Bahnhofskinos, aus Sexkinos holte und in den Mainstream brachte. Die Handlung ist super beschissen. Ich habe mir tatsächlich ein paar Ausschnitte davon angeguckt, die Tage. Du kannst den dir heute echt nicht mehr angucken, weil er so crappy ist. Aber zum Lachen vielleicht, zum Lachen. Und zwar ist die Handlung so, es gibt da eine Frau.
Ach,
und wirklich? Die kann beim Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus erleben. Mhm. Und sie geht dann zu einem Arzt und fragt ihn, was da los ist. Der untersucht sie. Fachgerecht, wie ein Gynäkologe das macht auf einem Sofa.
Mit seinem Penis, oder was?
Nein, mit einem Fernrohr. Also er hat ein Fernrohr genommen und damit ihre Vagina untersucht, so wie das echte Gynäkologen machen.
Ja.
Und stellt dann fest, aufgrund seiner langjährigen Fachkompetenz und seinem Oberlippenschnurrbart.
Sie sind unterfickt.
Stellt fest, dass diese Frau keinen Kitzler hat. Keine Klitoris.
Mann, das ist ja ein richtiger Plot-Twist. Die haben ja mehr Handlung. Ja, der hat ja jetzt schon mehr Handlung als jeder andere Porno heute.
Der Plot-Twist kommt noch. Und er fragt sie dann, ja, und wann, was genießen sie beim Sex denn am meisten? Und sie meint dann, when I give head, also wenn ich einen Blowjob gebe. Und dann guckt er ihr in den Rachen und er stellt fest, dass ihr Kitzler im Rachen steckt. Und dann zeigt er ihr die Technik des Deep Throat. Dieser Film hat tatsächlich diesen Namen geprägt. Bei der Technik des Deep Throat, für jeden, der das nicht kennt, steckt der Mann seinen Penis so tief in den Mund der Frau, dass der praktisch im Rachen steckt. Mhm. Dafür müssen die Frauen lange, Monate, Jahre lang ihren Würgereflex abtrainieren, um das zu meistern. Ziemlich kranker Scheiß. Und das ist im Prinzip die Handlung des Films.
Wie geht's weiter?
Ja, dieser Arzt stellt diese Frau dann ein als seine Assistentin und sie behandelt dann seine Patienten.
Alles klar. Ja, und er ist zufällig also auch Chiropraktiker mit Masseur.
Das hat mehr Handlung als Transformers 2 bis 5.
Der Film wurde in 6 Tagen gedreht mit einem Budget von 22.500 Dollar, hast du Tobi schon gesagt.
Ich würde fast sagen, besser als Citizen Kane.
Und dieser Film spielte 600 Millionen Dollar weltweit ein. Das ist das 27...
Stimmt, ich habe vorhin 600.000 gesagt, ja, 600 Millionen, ja.
Das ist das 27.000-fache seiner Produktionskosten. Das 27.000-fache.
Wahnsinn, ey.
Zum Vergleich, Titanic hat ungefähr 10-mal so viel, wie es gekostet hat, eingespielt.
Das sind ungefähr die gleichen Dimensionen wie bei Blair Witch Project.
Hm. Ehrlich?
Ja, das sind ungefähr wirklich die gleichen Zahlen. So grob.
Ja, okay, sind auch 30.000 zu 700 Millionen oder sowas. Da setze ich dem Hass der Community alleine aus, das weiß ich nicht.
Kleiner Fun-Fact: dieser Film wurde zu großen Teilen von der New Yorker Mafia finanziert.
Ja,
das und halt so machen, ne? Hat ein ziemlich. Die Frau, die Darstellerin war, hat später eine Biografie geschrieben, in der sie dann von dem Dreh erzählt hat. Das muss ziemlich kranke Scheiße gewesen sein. Sie wurde im Prinzip von ihrem Freund dazu gezwungen und es gab Vergewaltigungen dort am Filmset und Drogenexzesse und ganz kranker Scheiß. Also das ist wirklich hochkriminell, muss die Produktion dieses Films gewesen sein.
Vor allem, wir reden hier von nur 6 Tagen.
Ja. Und die 600 Millionen Dollar Einspielergebnis sind vermutlich laut des FBIs darauf zurückzuführen, dass ganz, ganz viele Mafia-Familien solche Sexkinos zur Geldwäsche genutzt haben. Das FBI, schätzt die tatsächlichen Einnahmen auf nur, in Anführungszeichen, 100 Millionen Dollar ein.
Ach, das heißt, da sind dann Leute ins Kino gegangen, die nie den Film gesehen haben.
Richtig, so, ja. Was aber trotzdem noch mega krass ist. Ja, das ist trotzdem noch das 4000-fache.
Ja, Sex sells, Alter. Ja,
es gibt ja auch diesen Film Pirates. Das ist der teuerste je produzierte Porno gewesen mit einem Budget von knapp Millionen Dollar. Den habe ich halt auch mal gesehen,
komplett. Ja, ich habe Pirates auch gesehen, also wirklich auch mal angeguckt. Da muss ich auch zu meiner Schande sagen, ich habe die Bums-Szene habe ich dann halt weggeskippt. Ja, komm, Titten, ich will sehen, wie es weitergeht. Ja,
ich hab den mit einem Kumpel hier, mit Sven zusammen, der auch schon ein paar Mal hier war. Wir haben uns den mal angeguckt zusammen. Haben erst in der Mitte des Films festgestellt, dass das Fenster offen war und wir über seine Teufelanlage geguckt haben und alle in Tondorf wussten, dass wir gerade ein Porno gucken.
Cool.
Zu zweit.
zwei Kerle, die...
Ja, genau. Ja,
wir haben willst du mal in meine Popcorn-Tüte fassen?
Ja, wir haben halt im Filmstudio gelernt, dass es diesen Film gibt und haben gesagt, ey, komm, scheiß drauf. Da hat Sven halt in dem Zeitpunkt in der Videothek gearbeitet und haben uns den Film halt ausgeliehen und den einfach geguckt. Und der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Also der Humor ist zum Teil wirklich cool. Mhm. Also ich kann den, der wird auch in sehr, sehr vielen Zeitschriften so... ob es jetzt, also es geht von Playboy über Men's Health bis aber auch zu Frauenzeitschriften, wird ja als Paarporno empfohlen. Mhm. Der ist wirklich sehr, sehr lustig in der Handlung. Und es gibt auch einen Recut, wo die Sexszenen einfach rausgeschnitten wurden. Habe ich nicht gesehen. Ich habe den jetzt mitten in Sexszenen geguckt. Ja, gibt's. Kannst du auch als DVD kaufen.
Geht im Prinzip immer daran, dass auf diesem Piratenschiff im Prinzip der Captain und sein erster Mate, die Dame, auch
Katrin, ja, genau, der will halt.
Dass die da eigentlich die ganze Zeit, dass die eigentlich so hart am Rumknattern die ganze Zeit.
Nein, also es geht darum, um Captain Edward, der. Ein geiler Typ, also wirklich
super. Ich meine, die Pornoszenen, die sind halt größtenteils angestoßen. Ja.
Und im Prinzip, also es geht darum, dass es einen bösen Stagnetti,
Stagnetti.
Der zweite Teil ist auf jeden Fall Stagnettis Revenge.
Ja, für mich war das immer nur Captain Holzpenis, dieser ein bisschen Blackbeard-mäßig aussieht.
Ja, genau.
Der hat mega harten, dicken, adrigen Pimmel einfach nur. Naja, egal, muss man.
Genau. Jedenfalls hat der eine Skelettarmee und Captain Edward, der Greatest Pirate Hunter in the World, wie er immer sagt, der will den aufhalten. Das die Handlung ist ein bisschen an Flugzeug Karibik angelehnt.
Ja. so ein bisschen.
Sehr lustig. Also sehr
und mit sehr schönen CGI-Skeletten dann auch irgendwann mitten so kurz vor Ende im Film.
Warum macht man in einem Pornofilm CGI-Skelette?
Geld.
Keine Ahnung. Der sieht doch echt gut aus.
Der sieht super aus. Das ist wirklich ein richtig gut produzierter Film.
Ja?
Also der sieht besser aus als 80% der Filme, die aus Deutschland kommen.
Wollte gerade sagen. So,
das ist aber auch kein Vergleich.
Sieht besser aus als jeder Gina Wilde-Film. Ich finde sowieso, wir können uns mal...
Gina Wilde-Filme sind ja auch ein bisschen billig produziert. Also wir reden hier echt von einem 1-Million-Euro-Budget. Das ist das Budget einer Game of Thrones-Folge.
Ich finde sowieso, wir könnten uns eigentlich auch mal darüber unterhalten, warum sind eigentlich immer deutsche Pornos immer so weird?
Da muss ich Deutschland mal in Schutz nehmen. Pornos sind insgesamt einfach super weird.
Ich rede über deutsche Filme.
Ja, ich finde deutsche Pornos auch immer so, wenn du mal irgendwie einen deutschen Porno siehst, ich finde die immer so, die sind so upturned, will ich jetzt nicht sagen.
Ich spiele mal kurz einen kleinen Porno-Monolog ein, den unser Hörer Björn uns heute über Facebook geschickt hat, der das unter einen Post von uns gemacht hat, muss ich unbedingt mal einspielen.
Hier sieht es aus. Müsste längst mal wieder renoviert werden. Sag mal, was machst du denn da? Du sollst sauber machen, Ordnung halten. Seit der alte tot ist, herrscht hier Sodom und Gomorra. Wenn ich nicht für Ordnung sorgen würde, was denn? Unterbrich mich nicht. Wenn ich nicht für Ordnung sorgen würde, dann würde hier alles vollkommen herunterkommen und verwahrlosen.
Ja, und dann wird gefickt. Also ich sag mal, das Dorftheater hinter Ditzelsbach hat da ein 10-mal höheres Niveau. Übler Scheiß.
Es gibt auch so eine, ich habe so einen kleinen Zeitstrahl gefunden zu Porno-Videos. Das war so in den 70ern, Pornobalken und Busch. Mhm. Dann in den 80ern kam irgendwann dieser Fantasy-Porn, halt auch so mit BDSM und Lack und Leder und diese ganzen Schnicke und hast du nicht gesehen. 90er Jahre war plötzlich dann ganz groß mit, wir machen so laut Hintergrundmusik und Handlung, dass das irgendwie die Leute...
Da kamen die Klempner-Pornos.
Dann kam plötzlich diese hier, mein Rohr ist kaputt, können Sie mein Rohr verlegen. Ja, genau, die Sachen... Dann
warum
wurde halt,
liegt denn da Strom?
Genau, und dann wurde halt gebumst auf dem zufällig aufgestellten Feldbett, es wurde Alarm gerufen und dann lief ganz toll erotische Pornomucke. Die ganze Zeit darunter.
Mein erster Porn.
Und dann so in den 2000ern ging das erst wirklich los mit diesem Realistic Porn. Also halt wirklich dieses POV und hier gibt es halt diese verschiedenen Kategorien, halt hier Stranded People und diese hier Fucking a Stranger und solche Sachen. Ja, also, dass genau, Leute quasi so wirklich, dass professionell gemachte Pornos plötzlich auf Amateur aussahen, weil die Leute keinen Bock hatten auf diese billig produzierte Scheiße mehr.
Ja. Übrigens hat der Porno im Laufe seiner Geschichte in der letzten paar Jahrzehnte seinen Humor immer mehr verloren. Und das hat auch einen super interessanten Grund. Früher hat man Pornos in einem Kino geguckt, also mit anderen Menschen. Und je nach Kino konnte man sich da halt nicht öffentlich einen keulen im Kino. Das war halt irgendwie. Also, du sitzt da in dem Film und.
Keulen, auch so ein schönes altes Wort.
Und du wirst im besten Fall, sag ich mal, erregt durch diesen Film. Sitzt da aber im Kino mit anderen Menschen. So, du kannst dein Ding dann nicht einfach auspacken.
Ja, wie der Klassiker so, halt immer. Du gehst halt mit Hut, Sonnenbrille und einem langen, beigen Trenchcoat dann da rein, dass du unter dem Trenchcoat halt da rumzwirbeln kannst.
Das ist eine super weirde Situation. Das ist super merkwürdig, mit anderen Menschen zusammen so ein Porno zu gucken. Ja. Ja. Wie löst man das? Wie kann man diese sexuelle Energie da abbauen und auch diese
kann ich dir sagen, wie ich die abbaue?
Und auch dieses merkwürdige Gefühl vielleicht so ein bisschen verringern? Man macht ein paar Gags rein, Comic Relief, ein paar Lacher. Als der Pornofilm dann aber in Richtung Heimkino ging, also als man sich Videokassetten für zu Hause holen konnte, als man das zu Hause allein oder vielleicht mit dem Partner angeguckt hat, brauchte man das nicht mehr. Ja. Und deswegen sind die Pornos im Laufe der Zeit immer weniger witzig geworden.
Ja, das ist ja auch heute, was ist es denn heute auch? So mehr Dunkelbusiness als vorher. Heute sitzt jeder pickelige Teenager halt irgendwie vor seinem Rechner, schließt die Zimmertür kurz ab und nach 30 Sekunden, na gut, sagen wir mal 5 Minuten Internetrecherche und nach 30 Sekunden, 5,5 Minuten ist der Scheiß dann durch.
Ja, da brauchst du keine lange Handlung. Da willst du.
Man kann sagen, da hier gib ihm, ne? Ja. Und immer die große Gefahr, ne? Wenn du Kopfhörer aufhast und plötzlich steht ein gemachtes Sandwich neben deinem Computertisch, dann weißt du, Mutti war drin, du hast es gar nicht gemerkt.
Ja. Und es, also wenn man mal so drüber nachdenkt, Pornofilme sind zwar ziemlich abgefahrener Scheiß, den man nicht seinem Chef wissen lassen möchte, dass man sowas guckt. Obwohl er selber genug guckt wahrscheinlich.
Was ich auch total bescheuert
finde. Sind aber in ihrer Struktur extrem konservativ. Es gibt einen im Laufe der Jahrzehnte, ach vielleicht sogar Jahrhunderte, sich herausgebildeten, oder seit es die Filme gibt, herausgebildetes Ritual. Ja, es gibt einen Standardplot, der mit Oral, ich lese das hier jetzt tatsächlich aus Wikipedia vor, es gibt einen Standardplot mit Oralverkehr, Vaginalverkehr in verschiedenen Stellungen und fast immer einer abschließenden Ejakulation auf den Körper, ins Gesicht oder in den Mund einer weiblichen Akteurin. Dies wiederholt sich meist mehrmals pro Film mit jeweils verschiedenen Darstellern. Dazu kommen als Varianten häufig Analverkehr und lesbisch-sexuelle Handlungen. Um die meisten Szenen ist eine kurze Handlung gestrickt. Fast immer hat diese jedoch nur eine Alibi-Funktion und es wird schnell zur eigentlichen Pornografie übergegangen. Es ist ein Ritual.
Ja, es ist wirklich immer das Gleiche.
Ja, das ist halt so. Genau zu dieser Formel habe ich ein Interview gelesen mit einer Pornodarstellerin und die meinte so, ja, das war früher halt so heute wird es Vanilla-Sex genannt. Was ja heute nicht mehr so gang und gäbe ist, er gesagt hat, so ja, es ist ja nicht mehr dieses Pornos, sind ja nicht mehr dieses innocent, also dieses unschuldige Rumgebumse einfach nur so vor der Kamera, da hält halt jemand damit drauf, sondern heute ist halt gleich so, wir sind so überreizt, dass die Leute halt gleich so volle Möhre anal und am besten Hardcore und es muss ein bisschen Saft fließen und irgendwie muss das richtig, richtig auch zur Sache gehen. Dieses Prinzip gibt es so tatsächlich nur noch, das ist tatsächlich mittlerweile, wie kann man fast sagen, stigmatisiert als
langweilig.
Vanille-Porno quasi. Das ist nicht das, was heute mehr der Standard ist.
Ja,
das ist halt von damals.
Selbst in den, also das habe ich natürlich nur gelesen.
Aber sagen wir mal so,
Pornos, wo es mehr zur Sache ging, hast du immer die gleichen Abläufe.
Ja.
Die Sachen nur wie sie passieren. Also es ist trotzdem, du hast immer Blowjob, dann also in beide Richtungen meistens, also du hast Oralverkehr, dann Vaginal- und oder Analsex in beliebigen Reihenfolgen oder manchmal auch durcheinander und dann kam Shot Credits.
Ja, so, genau.
Dieses Ding. Wie das Ganze gemacht wird, ne? Ob da jetzt das 8 Leute in dem Arsch
genau,
stecken oder
stimmt,
nur einer.
Genau, stimmt, das hat sich halt dann verändert.
Also die Struktur ist immer nur die gleiche. Ist die gleiche.
Übrigens, wollte ich gerade noch kurz einwerfen zu dem, was du gesagt hast hier, so, man will jetzt nicht unbedingt, dass der Chef weiß, dass man Pornos guckt, ne? Habe ich heute auch was Witziges gelesen, und zwar tatsächlich sind auf 30% aller Arbeitsrechner, die Leute so von der Firma gestellt kriegen, sind tatsächlich pornografische Suchverläufe zu finden. Und tatsächlich fast 80% davon sind bei Familienvätern, bei verheirateten Männern mit Kindern zu finden. Mhm. Weil die außer zu Hause, außer auf der Arbeit, sonst keine Chance haben, sich Pornos reinzuziehen. Ja.
Ich habe von der Studie, von der Umfrage, ich weiß nicht mehr, ob es eine richtige Studie war, jedenfalls die, die das da untersucht haben, haben so eine Umfrage gemacht von wegen, wie viele Prozent der Männer gucken Pornos, wie viele Prozent der Frauen, das waren einfach 100% Männer. Also 100% der Befragten in dieser Umfrage haben Pornos
Echt?
Geguckt. Ja. Oder haben schon mal einen Porno geguckt.
Das waren noch bis 20-Jährige oder so. Ne? Und die Leute, die Männer, die sie dann gefragt haben, die noch keine Pornos geguckt haben, ja, nicht einer in der gesamten Umfrage. Und das waren irgendwie auch irgendwie 1000 Männer, die sie da befragt haben oder so.
Richtig sowas. Geil. Und ich glaube 40% der Frauen oder so.
Das ist so, hatte ich das schon, wie viel Traffic Pornografie erzeugt?
Nee.
Total interessant auch.
Wie viel Verkehr?
72% des gesamten Internet-Traffics wird durch Internetpornografie erzeugt.
Ohne Scheiß.
Ja, Mann. Das ist richtig krass. Ohne Scheiß. Ich glaube, hier eine der großen, bekannten, schwarz-orangenen, freien Porno-Portale, die haben, glaube ich, einen Traffic von 128 Gigabyte pro Sekunde oder so. Also da geht's richtig zur Sache.
Das ist übrigens Deutschland absoluter Weltspitzenreiter mit 12,4% des Weltanteils der Pornoguckerei kommt aus Deutschland.
Echt?
Ja. Das ist so, kein Volk guckt so viele Pornos wie Deutschland. Platz 2 ist Spanien mit 8,9% oder so.
Nee, Anteil. Da hatte ich was anderes. Ich habe die meisten Pornokonsumenten zum Beispiel leben in der USA. USA auf Platz 1 mit über 40% Marktanteil. Danach kommen tatsächlich die Engländer. So irgendwie, ich glaube, was hatte ich gefunden? Ich glaube, mehr jeder Achte oder so in England
Ich rede von einer anderen Statistik. Ah, okay. Also von 100% der Pornogucker kommen 12% aus Deutschland.
Ja.
Davon. Und das ist die höchste Anzahl, weil es gibt sehr viele Länder.
Und Kanada ist auf Platz 3 tatsächlich, was die Pornokonsumenten angeht.
Also du redest jetzt von der Anzahl von Pornokonsumenten innerhalb des Landes, ne? Mhm. Ja, und ich rede jetzt halt von der Gesamtanzahl der Pornogucker.
Also
12%
des
Internet-Traffics kommt aus Deutschland.
Verstehe.
Beziehungsweise wird von.
Ah, das ist massiv. Und
40% des Traffics kommt aus den USA.
Ja, richtig,
also das ist massiv.
Ja, klar, das passiert da. Ich sag's ja immer wieder: Das passiert, wenn du einen ganzen Kontinent mit christlichen Fanatikern.
Auf Prüderie aufbaust.
Ja, die wollen sich alle mal eine Eichel zupfen.
Ja, es gibt nicht so viele indische Pornos.
Ja.
Weil dann machen die schön zu Hause.
Laut einer Erhebung, die ist allerdings auch schon jetzt mittlerweile 10 Jahre alt, aber ich bezweifle, dass sich da so wahnsinnig viel getan hat, sind 72% der Pornogucker Männer und 28% Frauen.
Ja. 80% der Frauen schauen pornografische Inhalte auf ihrem Handy. 69% gerade mal der Männer.
Ach was?
Ja? Die meisten Frauen gucken Pornos auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet. Und Handys und Smartphones erzeugen den meisten Traffic in Sachen Pornografie.
Echt?
Mhm. Ja. Es sind nicht die Desktop-Inhalte. So, jemand geht dann, weiß ja nicht, wenn du dein Handy dabei hast, stell mal vor, du bist irgendwie jemand, der 4 Fliegermeilen hat oder so. Ja, weiß nicht, kommst in Singapur an, gehst erstmal aufs Klo, machst dein Handy an, Porno, ein geschwurbelt und dann geht's zum Pressetermin, so, weißt du?
Bei der Arbeit.
Wo? Als Pornoproduzent.
Ja, heftig, ey. Ja, übrigens, Pornos können die eigene Lust auch kaputt machen. Wenn man es nämlich übertreibt.
Oh, ich habe ja auch noch was zur Pornosucht, ja.
Genau, ich habe hier zum Beispiel gelesen, dass es 2004 eine Untersuchung gab, wonach die durchschnittliche Penisgröße in Pornos mit 20,32 Zentimetern im Vergleich zu 14,73 Zentimetern.
Wie ist die durchschnittliche Größe von Penissen in Pornos?
20,32 Zentimeter.
Ist ja nix.
Und die übertrifft die durchschnittliche Gliedgröße um fast ein Drittel. Pornodarstellerinnen haben fast ausnahmslos Brustimplantate, manchmal sogar filmisch computerunterstützte Nachbearbeitung von Geschlechtsmerkmalen. Und infolgedessen ergebe sich dann tatsächlich eine deutlich überzogene Erwartungshaltung auch an die, ich sag mal, sportliche Leistungsfähigkeit der Menschen.
Ja.
Also Pornos, darüber haben wir schon kurz gesprochen, vermitteln ein völlig unrealistisches Bild über den Akt, wie er eigentlich abläuft.
Ja.
Also an alle, die noch Jungfrau sind, also
macht euch nicht zu viel
auch
Druck.
An unsere über 18-jährigen Jungfrauen da draußen, das läuft so nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, im Normalfall. Macht euch um Himmels Willen nicht so einen Stress, ey, Alter.
Ey, Alter.
Ey, Alter. Ey, ich muss, sag ich schon wieder. Wir sind bisher erschreckend wenig persönlich von unseren eigenen Erfahrungen ausgegangen. Also jetzt nicht, was Sex da geht, sondern einfach so,
waren wir die ersten Pornoberichte.
Die ersten Erfahrungen. Wie sind wir so an Pornos rangekommen? Wie sind wir damit das erste Mal umgegangen? Aber ich finde trotzdem, wir können eine kleine Pause machen kurz.
Ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Danach reden wir über Pornosucht.
Ja,
ne?
Wir haben noch lustige Fakten und Statistiken.
So ein paar kleine Science-Sachen und... Wir gehen jetzt erstmal kurz auf dem ganz brav auf dem Balkon, machen noch ein Bier auf.
Holen uns einen runter.
Machen
und
rauchen.
Ach,
nein.
Das war so erregend, dann rauche ich jetzt erstmal ein.
Ja. Nein, bitte, nur rauchen. Bitte, Leute, bitte. Lasst ihn drin. Tobi!
Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten. Das darf nicht wahr sein. Jemand hat das Tor aufgelassen.
Ja, das ist schon Leonardo DiCaprio-Niveau, würde ich sagen. Der Film, den
Spielberg hätte sich besser schreiben können.
Der Film, aus dem dieser Ausschnitt stammt, heißt übrigens Enge Spalten der Gartenficker.
Ich liebe Pornonamen.
Ja, Mann, ey.
Kinder, ey. Warum liegt denn da Stroh?
Warum bloß, ja. Hier ist der Sicherungskasten, mit dem wir immer so Probleme haben. Oh.
Ja.
Warum nicht nur ein Stroh? Warum hast du denn eine Maske auf?
Übrigens, kleiner Science-Fact. Die Erregung, der Vorgang der Erregung ist bei Männern und Frauen aus physiologischer Sicht sehr ähnlich. Also was Atmung, Puls, auch Durchblutung der Geschlechtsorgane angeht.
Ich habe auch mal
meinen Baby, willst du mal meinen Geschlechtsorgan sehen?
Geiler Titel. So wird der Porno sein, den wir mitproduzieren.
Ja, Mann.
Ja, genau. Die Kacke- und Sachgeschichten der Geschlechtsorkan.
Männer und Frauen werden aber durch sehr unterschiedliche Darstellungsformen erregt. Das finde ich sehr interessant. Männer machen bei so, wenn sie einen Porno gucken, eine sogenannte Objektivierung. Also sie sehen das, was da passiert, als einen objektiven Vorgang. Da sind zwei Objekte, die miteinander, agieren und sehen das tatsächlich aus eher einer objektiven Sicht. Frauen neigen zur Projektion. Das bedeutet, sie möchten sich identifizieren. Frauen achten tatsächlich mehr auf die Handlung und eine Frau möchte, wenn sie einen Porno sieht, sich mit der weiblichen Person, die da gezeigt wird, identifizieren. Das heißt, eine Frau wird eher weniger erregt von einem Porno, wo man Frauen mit riesengroßen Silikonhupen sieht, mit einer super unnatürlichen Darstellung. Frauen möchten sich hineinversetzen und sich vorstellen, dass sie praktisch gerade diese Frau sind. Ja, sowohl Männer als auch Frauen achten beide mehr auf die weibliche Darstellerin. Also heterosexuelle Männer.
Das kann ich auch vollkommen verstehen. Ich kann auch vollkommen verstehen, weil es ist einfach auch so, warum halt auch zum Beispiel Frauen lesbische? Frauen sind einfach schöner als Typen.
Das finde ich super interessant.
Das ist einfach so, ich kann schon verstehen, dass eine Frau auf eine Frau steht, weil die haben weiche Haut, die sehen gut aus, die haben ihre Rundungen und alles. Ja klar, das ist schöner als so ein barter Kerl.
Finde ich super interessant. Also Männer gucken ein Porno und stellen sich vor, dass sie gerade die dort gezeigte Frau bügeln. Frauen gucken ein Porno und stellen sich vor, dass sie die dort gezeigte Frau sind.
Ja.
Also Frauen sind die Männer auch relativ egal bei Pornos.
Ich hab einen ganz interessanten Artikel gelesen zum Thema Feminismus und Porno. Das ist natürlich in den meisten feministischen Bewegungen halt ein absolutes No-Go. Es gibt aber eben auch feministische Bewegungen, die dazu geführt haben, und so war auch der Titel dieses Berichts, dass Feminismus den Porno im Prinzip gerettet hat. Und zwar, dass es, das gibt es ja mittlerweile auf fast allen Pornoseiten, diese Rubrik for Women. Da gibt es auch noch einen anderen Begriff für den
Girl Friend Porn,
ja, gibt's sowas.
Women friendly.
Ja, also diese ganzen women friendly Pornos oder Porn. Es gibt noch einen Fachbegriff, so einen Porno-Fachbegriff, habe ich jetzt aber vergessen. Jedenfalls, weil diese Pornos, die halt eben explizit darauf ausgelegt sind, dass sie Frauen gefallen, eben als Paarporno, ob jetzt für lesbische Paare oder heterosexuelle Paare, völlig egal, die sind auch tatsächlich deutlich ansprechender. Also die sind qualitativ,
ja,
was allein das Material, also was Filmmaterial angeht, viel schöner gemacht, viel schöner beleuchtet, die Abläufe sind besser. Da spielt auch nicht zwingend die Handlung, also jetzt nicht im Sinne von Dialogen, sondern von dem, was da passiert, eine Rolle. Also das kann trotzdem total hart sein, aber alles deutlich ästhetischer und deutlich besser choreografiert. Und
deutlich sinnlicher.
Deutlich halt sinnlicher auch, ne? Und halt eben auch besser fotografiert, also besser gefilmt. Also ja, du siehst nicht einfach nur in der Nahaufnahme, wie irgendwas penetriert wird, sondern halt eben wirklich so eine sexuelle Choreografie.
Es ist auch der meistbesuchte Begriff in Suchmaschinen laut einem der großen freien Porno zur Verfügungsteller online. Einer der meistgesuchten Begriffe in Suchmaschinen 2017 war Porn for Women.
Ja.
Krass.
Also ich habe mir sowas auch mal angeschaut.
Der war sogar auf Platz 1. Also die Leute haben das am meisten in 2017 gegoogelt.
Das ist wirklich qualitativ nicht zu vergleichen mit diesen ganzen, ich ficke diese Silikontussi da vorne. Mhm. Sondern du hast wirklich eine ästhetisch ansprechende, erotische Sexszene.
Ja, ja.
In all seinen Formen und Farben. Also da gibt es ja auch alles.
Ja. Die sind auch wirklich schön. Die gehen schon so weit. Ich habe mal einen gesehen, da war sogar ein Lensflare drin. Da
hab ich ja, mal gedacht,
das
ja,
ist wirklich gerade große Kinokunst, ja, und ich sehe, wie die Leute da knöpern.
Ja, du hast wirklich viel so in so weiß ausgeleuchteten, genau, wirklich schön aufbereiteten Räumen. Also die sind fast einfach so High-Key-Sachen, also fast alles einfach weiß ausgebrannt.
Mhm. Aber ja, schöne Schlafzimmer auch und so. Genau, und wirklich aber, auch so luxuriösen Wohnungen, genau, und sowas.
Genau. Hm? Aber ganz wichtig halt eben, die sind beleuchtet und nicht nur hell gemacht.
Ja.
Was ja wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Wir wissen ja spätestens seit Michael Bay und J.J. Abrams, dass Lensflares die Krone der guten Filmemacherei sind.
Wie unser schöner oder unser großartiger Regiedozent damals immer so sagte, besser Lensflare als Lensleer. Ne?
Lensflare, für alle, die das nicht kennen, das sind Blendenflecke, also wenn was zu krass beleuchtet ist und dann hat man eben so Lichtflecken im Bild.
Ja, das kennst du, das hast du, wenn du dein Handy gegen eine Lampe hältst,
ja,
dieser Reflex wieder zurück.
Ja.
Sieht man ganz krass in den neueren Star Trek Kinofilmen, die übertreiben das da ein bisschen.
Oder in jedem Musikvideo.
Finde ich Videospielen nochmal ganz geil, wenn du so, weiß nicht, Call of Duty oder sowas spielst und dein Charakter kommt raus ins Helle und hat plötzlich so einen Lensflare, wo ich mir denke, so, Moment, ich spiele doch den Charakter. Augen haben keinen Lensflare, das geht nicht.
Aber es sieht schön aus.
Aber es sieht schön aus, ja.
Kann geil sein, Lensflare, manche übertreiben es aber.
Mr. Abrams.
Ja. Ja, der erste Star Trek, ja, furchtbar.
Aber es gibt im Ganzen aber so einen leicht futuristischen Look, das hatte was.
Mir
hat's gefallen.
Ich finde tatsächlich bei den Star Trek Reboots, so viel man über die schimpft, ich finde zu dem ganzen Stil, den die aufbauen, und zu dem Look passt es sehr gut.
Meinst du jetzt die Pornos davon?
Nee, also diese Lensflare-Nummer auf der Brücke zum Beispiel, klar waren die völlig übertrieben, wenn man drauf achtet. Beim ersten Mal gucken habe ich nicht drauf geachtet, mir sind sie aber aufgefallen und ich fand es ziemlich cool.
Ja,
erst beim zweiten Mal gucken hat es mich dann irgendwann angefangen zu nerven, aber auch nur, weil ich dann sensibilisiert darauf war.
Mich hat es ein bisschen rausgebracht hier und da. Aber na gut.
Aber Geschmäcker, ne?
Ja. Was halt gefällt und was nicht. Ja. Ja. Gut.
Tja, Leute, über was wollen wir denn noch sprechen?
Wir haben noch die Pornosucht. Beispiel.
Ja, hau mal raus.
Ja, ist im Prinzip auch eigentlich nur eine ganze Kleinigkeit. Also wie gesagt, es gibt natürlich so wie alles, wenn man es übertreibt, es gibt eine Sportsucht, gibt eine Wettsucht, gibt eine Pornosucht, alles mögliche halt. Also wenn du zu viele Pornos guckst, kannst du tatsächlich dem halt auch einfach verfallen. Und Pornos wirken dann tatsächlich, wenn du quasi so diese Barrier durchbrichst, dass du halt wirklich extrem lange zum Beispiel auch nach Pornos suchst. Das ist zum Beispiel laut Statistik, ist die weltweit verbrachte Zeit auf einer Pornoseite liegt ungefähr bei 9 Minuten 16 Sekunden. Mhm. In Deutschland 2017 gemessen 9 Minuten 34 Sekunden, also wir sind so genau in der Mitte drin. Die Philippinen zum Beispiel sind da ziemlich krass. Ich verbringe am meisten Zeit auf Pornoseiten mit 13 Minuten 28 und am wenigsten die Russen mit 7 Minuten 41.
Das wundert mich ja jetzt, ne? Bei allem Rassismus.
Also die Filipinos, die verbringen tatsächlich eine Viertelstunde ungefähr auf einer Pornoseite, so im Durchschnitt. Ja, wir Deutschen sind nach 10 Minuten mit dem ganzen Ding durch. Und wie gesagt, wenn du davon halt zu viel hast, das wirkt auf dich wie auf das Hirn, wie eine Droge, wenn du zu viele Pornos halt hast. So, diese ganze Drogenthematik hatten wir schon, Synapsen, Dopamin, Serotonin, bla bla bla, wird alles, die ganze Verlinkung, also du kannst wirklich mit Pornos dein Hirn umprogrammieren, was dazu führt, dass die Lust abfällt, dass du unrealistische Erwartungen hast, dass dich die Realität quasi im wahrsten Sinne des Wortes halt einfach nicht mehr fickt. Und du lieber Zeit damit verbringst, dir ein Porno und dir ein Porno anzugucken und dich einer Fantasie hinzugeben, als dich wirklich dem Moment des eigentlichen Aktes zu widmen, wenn du zum Beispiel beispielsweise mit jemandem schläfst.
Ist das so eine Realitätsfluchtform?
Teilweise auch. Also denselben Effekt habe ich mal gelesen, gibt es unter anderem zum Beispiel auch, wenn man zu lange und zu viel MMORPGs spielt.
Ja, genau.
Da passiert ungefähr das Gleiche. Das ist, wie gesagt, Pornosucht ist vergleichbar mit einer Sportsucht oder mit einer Wettsucht ungefähr. Was aber auch echt krass ist dabei.
Wieso das denn? Wettsucht und Sportsucht macht ja viel aus, dass es halt eben diesen Gewinneffekt gibt, ne? Dass man ein sportliches Ereignis gewinnen kann und von diesem Glücksausstrom deines Gehirns süchtig werden kannst. Das ist beim Wetten genau das Gleiche. Ne? Wenn du einmal gewonnen hast, fuck, ist das geil, ist das einfach geiles Gefühl, das will ich nochmal haben.
Ja.
Wo sind das beim Porno? Beim Wichsen dann?
Ja, natürlich. Bei der Climax, dann beim Kommen. Da wird ja auch Dopamin ohne Ende ausgeschüttet und du gerätst wirklich durch Pornos halt relativ. Das ist sehr, sehr einfach, da in diesen Teufelskreis quasi reinzugeraten. Und dadurch, dass du dein Hirn quasi leer pumpst, braucht es dann immer wieder neue Erregungen und eine härtere und vielleicht auch längere Stimulation, dass du halt wieder denselben Höhepunkt erreichen kannst.
Okay.
Deswegen gibt es halt dann solche kranken Sachen wie hier der Darsteller von Kill Bill, der Bill gespielt hat, der sich dann halt versehentlich selber umbringt, weil er sich mit einem Schlips strangulierend wichsend in Schranke hängt hat und da halt einfach keiner aufgepasst hat und der sich versehentlich selber drosselt hat.
Mein Lieblingsspruch mal wieder, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Du kannst von jedem Scheiß süchtig werden und Pornosucht ist, das stelle ich mir echt krass vor.
Aber Pornosucht, das Interessante bei einer Pornosucht, also bei einer sexuell erregbaren Sucht ist, gerade bei Pornos, das ist eine der wenigen Süchte, die vom Individuum selber erkannt werden können. Das heißt, irgendwann früher oder später kannst du selber erkennen, okay, ich habe ein Problem. Also kannst du wirklich auch sagen, so, okay, ich habe jetzt gerade zu viel. Weil das Ding bei Pornosüchten ist, du wirst irgendwann unfähig, weil früher oder später sind halt einfach, weil es sich auf deine sexuelle Aktivität auswirkt, früher oder später ist eine andere Person davon mit betroffen. Und die wird dich darauf stoßen. Und zwar auf so einem emotionalen Level, dass du selber anfängst, es zu reflektieren.
Es ist ja, also wenn du pornosüchtig bist, ist es ja halt auch, glaube ich, so, dass du dann bei echtem Sex abkackst.
Ja.
Weil du so übersteigerte Erwartungen hast von dem, was du in den Filmen siehst. Und weil du halt auch so getriggert bist auf diese Standard-Porno-Klischees, dass echter Sex für dich voll langweilig ist.
Plus, dass du feststellst, dass du bei weitem nicht so leistungsfähig bist wie die Jungs, die du dir vorhin angeguckt hast.
Ich kann sagen, du gibst dich halt eher deiner Fantasie hin und dem vielleicht, weiß nicht, wenn du dir regelmäßig halt irgendwie einen runterholst, dann weißt du, was dir gefällt und was halt irgendwie stimmt und wenn das dann Madame oder Herr oder Kaktus halt irgendwie nicht bringen kann, dann bist du halt relativ schnell gelangweilt.
Und weil du selber schneller weißt. Das darf man auch nicht vergessen, dass du das selbst ja auch nicht bringen kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, ey, ich habe so viele Pornos gesehen, meine Alte bringt das nicht. Das ist weniger das Problem, als dass du nicht in der Lage dazu bist, jetzt hier eine halbe Stunde lang wie ein Weltmeister darauf rumzureiten. Das stellt man dann sehr schnell fest, dass das so passiert, nicht funktioniert. Das
passiert zum Beispiel auch gerade bei hochgradigen Pornokonsumenten, dass die dann zum Beispiel auch beim Geschlechtsverkehr, dass die das sogenannte dritte Auge halt ganz krass entwickeln. Mhm. Die sehen sich selber beim Sex von außen.
Ja. Mhm.
Oder stellen sich das halt vor, wie das genau im Einzelnen funktioniert. Ja, ist immer nur alles Theorie. Aber es ist halt echt krass, dass ich finde es halt so krass, dass das eine Sucht ist, die man selber halt bekämpfen kann, selber erfahren kann, sich selber damit auseinandersetzen kann, wenn man es erstmal erfahren hat. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war denn noch?
Also, man muss sich dann in Therapie natürlich.
Ah ja, genau. Begeben. Und das, wenn du eine Pornosucht hast, die ist auch so schnell, wie sie gekommen ist, so schnell verschwindet sie auch wieder.
Ehrlich?
Also du kannst dein Hirn relativ schnell wieder davon losbekommen. Du musst halt nur, weiß ich nicht, mal 2-3 Wochen wirklich
abstinent sein,
abstinent und wirklich mal Willensstärke beweisen. Dann setzt das auch wieder ein, weil dein Körper ist darauf gepolt, gerade bei sexuellen Sachen, weil das ein Überlebensinstinkt von uns auch ist, wenn du einmal zu viel hast, dass du dir eine Zeit lang Ruhe von allem einfach mal gönnst und dann aber auch nach einer Woche, 2 Wochen wieder ganz normal loslegen kannst. Dann erregt dich auch alles wieder.
Da bin ich ja beruhigt. Ja, da gibt es diesen Film Don John. Und da spielt Joseph Gordon-Levitt so einen Pornosüchtigen. Und der hatte in diesem Film, hat der Sex mit Scarlett Johansson.
Scarlett fucking Johansson.
Die eine der erotischsten Frauen in diesem Paralleluniversum. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und er hatte gerade Sex mit Scarlett Johansson. Und direkt nach diesem Akt geht er ins Wohnzimmer oder ich weiß nicht mehr in welchen Raum und guckt sich heimlich einen Porno an auf dem Laptop und sie erwischt ihn dann auch dabei.
Das ist ja auch,
das ist wirklich,
welcher Film war denn das mit Michael Fassbender, wo er auch so einen Sexsüchtigen spielt?
Ja. Wie hieß der? Das ist so ein Wort, fantastischer Film.
Shame, glaube ich?
Shame.
Shame war das?
Shame.
Ja, da spielt er halt auch einen Sex- und einen Pornosüchtigen und der ist halt auch die ganze Zeit halt...
Ich glaube, er ist nur sexsüchtig. Er guckt sich auch Pornos an.
Er ist halt wirklich so, nachdem er mit einer geknüppelt hat, kurz danach holt er sich halt dann auch bei einem Porno einen runter und hat dann wirklich auch schon körperliche Schmerzen und so. Aber das ist halt wirklich ein ganz extremer Fall. Also das ist keine Pornosucht, das ist eine ausgewachsene Sexsucht, die der hat.
Nymphomanie ist...
Nymphomaniac.
Ja, das ist ein Film. Aber Nymphomanie ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist ja keine Pornosucht, sondern halt eben, dass dein Gehirn darauf gepolt ist, möglichst viele sexuelle Reize auch ohne Lustempfinden auslösen zu wollen. Ja. Also, dass du gar nicht aufhören kannst, dir einen runterzuholen, ohne dabei tatsächlich Lust zu empfinden.
Ja.
Ja,
dabei muss ganz, so ganz, also ganz Nymphomanie ist eine ganz, ganz üble Sache.
Ganz große Filmempfehlung: Shame mit Michael Fassbender. Fantastischer Film.
Ja, Mann.
Sehr düster. Sehr, sehr bedrückend auch.
Sehr ernst.
Mhm. Da ist das Bumschen kein Spaß mehr, du.
Ja.
Oh, ich stehe auf so ernste Filme, weil so richtig bierernst sind.
Ich glaube auch wann war das? 2015 oder so. Es gibt ja die Porno-Oscars, die AVN, wo dann so Sachen ausgezeichnet werden, wie hier beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Gruppensexnummer, bester Arsch, bester Cumshot und alles mögliche halt. Und da gibt's unter anderem halt auch eine ziemlich geile Kategorie bester Pornotitel. Und da hat 2014 oder 15 hat gewonnen 12 Inch a Slave.
Ja, Leute, da kommen wir jetzt zu dem, was kommen musste. Und
wie geil, ja.
Und zwar lesen wir jetzt reihum die 39 lustigsten Pornotitel vor. Da läuft schon irgendwas.
Was für die Musik?
Und zwar können wir ja reihum machen, im Uhrzeigersinn. Tobi, willst du anfangen?
Ja. Oh Gott, der erste schon.
Im Club der Roten Fister.
Oh Gott, ey. Big Mama, Speckfalten in Wallung.
Harry Pooper und die Kammer des Schleckens.
Spiel mir am Glied mit Kot.
Also Leute, wenn ihr schwere Maschinen bedient oder am Steuer eines Autos sitzt, dann macht kurz Pause und fahrt rechts ran.
Und fahrt rechts ran zum Lachen, ja.
Ja, es geht weiter.
Oh Mann, ey.
Ja, oh, Klassiker.
Der Klassiker, Analdin und die wunde Schlampe.
In Diana Jones.
Den finde ich auch gut.
Edward mit den Penishänden.
Spiel mir am Glied bis zum Tod.
Klitoris Rex, die Rücker der Urzeitmösen.
Oh Gott, ey. Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Thailand.
Was? Kompaniehuren 2, Trommelfeuer aus der Sackkanone.
Oh Gott.
Auf Schloss
Bumsknappe. Company of Heroes.
Auf Schloss Bums klappern die Nüsse.
Das ist wie hier, es riecht nach Pippi im Takatuka-Land. Ne?
Dornmöschen. Oder den hier finde ich auch toll. Oh. Alfred Fistcock, die Vögel.
Pulp Fiction.
Wunderbare Welt des Schwellsaft.
Boah.
Oh, komm schon. Ficky und die starken Schwengel.
Gott, ey. Was
die Schwanzwaldklinik.
Und täglich schmerzt mein Rüssel mir.
American Fistory Triple X.
Black Hawk Down, ja.
Buffy die Dildo-Jägerin.
Petri Geil, Angelurlaub am Analsee.
Gaywatch, die Riesenschwänze.
Das hier ist auch ein schöner Klassiker, ja. Black Cock Down.
Ja. Auch schön. Stadt der Engen.
Was auch sehr geil ist, ist Johanna mag die Lena.
Ich hab ja so einen Pornotitel selbst mal erfunden. Wir hatten ja mal an so einer Sitcom gearbeitet.
Ach der Scheiße.
Wir wollten mal so eine Web-Sitcom starten, da ist leider dann nichts draus geworden. Aber da hatten wir so ein Drehbuch entwickelt.
Ja.
Und ich hatte da die Idee, auf den Pornotitel, also in der Handlung des Films, gab es jemanden, der eine Pornosammlung hat. Und da hatte ich die Idee, Jules Sperm in 80 Weibern um die Welt.
Oh Gott.
Das ist eine der großen Leistungen meines Lebens.
Jules Sperm in 80
Weibern. Steht das auf deiner Vita?
Ja, natürlich. Erfinder des Pornonamens Jules Sperm im 80 Weibern um die Welt.
Das Schlimme ist, wenn du dann beim Bewerbungsgespräch bist und der Typ, der dich interviewt, sagt, ey, den kenne ich.
Wir haben jetzt noch ein paar perverse Einspieler, die Richard für uns recherchiert hat. Drei Stück. Welchen von denen sollen wir denn zuerst anhören? Welcher ist der schwächste?
Ach, die kann sich Tobi vielleicht mal aussuchen. Guck dir doch einfach mal die Titel an.
Ich habe die Titel vorhin schon mal gesehen.
Fertig. Wo hast du, ganz kurz, Richard, was ist das? Wo hast du das gefunden?
Es gibt bei YouTube gibt's eine ziemlich schöne Seite, die heißt Ask a Pornstar. Und da reden die halt wirklich ziemlich offen halt so über Sachen, die am Filmset passiert sind oder, weiß ich nicht, Sachen, die sie selber geil machen oder ob sie überhaupt noch Sex mögen oder halt schon total porno-verifiziert sind oder was auch immer. Infiziert, genau. Und da gibt's eine sehr schöne Kategorie halt auch, da erzählen die über, naja, so Fails, die am Pornoset passiert sind. Ja. Und da haben wir halt drei sehr schöne Sachen halt. Also wirklich auch so gängige Praktiken am Pornoset, die halt im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgegangen sind. Die Einspieler sind auf Englisch, sind aber jetzt auch nicht so extrem. Wir werden sie übersetzen.
Wir werden es nochmal kurz zusammenfassen. Auch hier bitte das Bedienen von schweren Maschinen für einen Moment einstellen.
In Porn, when a girl is on her period, you can put a makeup sponge up into the vagina and it'll stop blood from coming out, but it's not seen like a tampon or something, you know. So then you can carry on with the scene without worrying about blood. And sometimes girls forget that they put a makeup sponge up in their vaginas, and then their vagina smells something like a corpse, like a rotting corpse, and they don't understand why, and then they have to go to a doctor, and a doctor will take, you know, like, and some skewers and like pull this like little corpse out of their vagina.
Alter Falter.
Ja, also wer das jetzt nicht verstanden hat, es gibt auf Pornosets tatsächlich so die gängige Praxis, wenn eine Dame jetzt irgendwie auf ihre Periode hat, dann wird anstatt einen Tampon zu nehmen, damit die Zähne schießen können, wird dann halt so ein Make-up-Schwamm, wird den dann halt da reingeschoben, relativ weit auch, damit die Zähne machen können. Also jeder, der jetzt irgendwie Cream Paste oder sowas kennt, damit sowas halt gemacht werden kann, damit die halt nicht bluten. Und es gibt halt tatsächlich die ein oder andere Dame nach dem Dreh, die vergisst, die Dinger halt wieder rauszuholen. Und wenn sich dann das alte, gammelige Blut dann halt irgendwie anstaut, dann riecht das so, wie die Madame es im Clip jetzt gerade erzählt hat, riecht halt wie ein verwesender Körper, so teilweise.
Das ist echt super.
Und die müssen dann zum Arzt gehen und die ziehen dann tatsächlich diese Make-up-Schwämme wieder aus der.
Es gibt Schauergeschichten über Frauen, Mädchen, die an so einem Scheiß gestorben sind. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert ist, dass eine junge Dame nicht richtig aufgeklärt wurde und nicht richtig verstanden hat, wie OBs funktionieren. Die hat nicht verstanden, dass man die hinterher wieder rauszieht. Sondern die hat immer neue hinterhergeschoben.
Oh.
Und die sind dann da drin wirklich gegammelt. Und der urbane Mythos sagt, dass diese Frau da tatsächlich dran gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es könnte sein.
Die Story kenne ich auch, ja.
Also, dass die dann der halt irgendwie, keine Ahnung, 15 so alte Tampons da rausgezogen haben, die dann da drin vor sich hingegammelt sind. Boah, ist das übel, ey. Schnell weiter zum nächsten.
Kommen wir mal zum nächsten.
So viel zum Thema sexuelle Aufklärung.
Der ratifiziert uns jetzt übrigens wirklich als Kack- und Sachgeschichten, also. Bitte, Spiel.
You know, I love women's assholes. These particular times, they were not so lovely. I had this girl, she was in kind of a pile driver position, and I was fucking her with the dildo, and my face was like this. So I'm going like this, and then I pull it out, and I start to see something bubbling up, so I go back real quick, and it just like explodes like a volcano. It's really fucking disgusting. It was like that close to my face.
Ja, also jeder, der das nicht verstanden, also da war im Prinzip jemand, der hat, also eine Dame, die hat auch eine andere Dame mit einem Dildo halt anal richtig hardcore halt befriedigt, war richtig nah mit dem Gesicht halt auch an dem Arsch dran und rubbelte da dann halt rum, zog den halt raus und meinte dann, wie siehst du dann so schön, sagte ich, sah nur, wie was aufblubberte. Und dann schoss der halt die Scheiße aus dem Arsch, weil die mit dem Dildo das wahrscheinlich auch nicht durchgequillt hat. Aber das sind halt Sachen.
Da gibt's so eine herrliche Szene bei Zack und Mary Mac.
Ganz genau das nämlich, das habe ich mir im Zusammenhang dessen heute auch nochmal angeguckt, als ich die Sachen da fertig geschrieben.
Willst du die Analzähne wirklich drehen? Ja, ich habe ein bisschen Verstopfung. Oh, wollen wir das lieber lassen? Nein, nein, das ist super, das lockert alles auf.
Oh, na gut, auch der nächste, auch der nächste Einspieler passt zu unserem Podcast-Titel.
The anal scene with another female and a great male performer. And we were in a position where he was fucking her in the ass and I was licking her pussy, and he goes, and so my head's up like this and we're laying on the bed, and he pulls his dick out, and yes, it happened. Shit just comes down on my face, and I'm like, in my hair, and I'm like, oh lordy, and this is the first position. And as you all know, we have several more positions to do, and because I am a true trooper, and I wanted to get paid that day, and I wanted to have a good scene, I'm like, okay, honey, it's okay. I ran to the bathroom, just washed the shit out of my hair. Go back, honey, it's okay. Don't be embarrassed, it happens to everyone. And we continue. And she did it one more time, but not on me. But we did continue, and we did finish it, and it did get nominated.
Gottes Willen.
Ey. Ja, selbe Geschichte quasi so. Eine Frau, Typ, bumst sie in den Arsch, hat das Ding rausgezogen. Eine andere, die drunter lag, hat die ganze Scheiße halt abbekommen. Das passiert wohl tatsächlich so von dem, was ich so bei diesem. Also, wie gesagt, gibt es ein Video auf YouTube, kann man sich angucken. Ask Pornstars, kann ich echt nur empfehlen. Ist ziemlich witzig. Mhm. Und wenn die halt so über diese ganzen Fails halt berichten. Und da ist diese Geschichte halt unter anderem auch drin. Also da hat wirklich der Typ seinen Pimmel halt rausgezogen und sie hat die ganze Scheiße quasi abgekriegt und sind dann aber auch noch so, weil sie halt ein Team, weil die halt wirklich Teamplayer sind, weil diese ganze Pornobranche ist ja auch, man kann es nicht anders sagen, die ist ja auch sehr intim. Wirklich.
Ach,
auch innerhalb ihrer ganzen Machenschaft. Und
because I wanted to get paid, sie wollte halt auch bezahlt werden für den Dreh.
Genau, hat sie halt dann den Teamplayer gemacht, hat gesagt so, ja, Süße, ist kein Problem, passiert allen mal, hat sich halt geduscht, hat weitergemacht und die Alte hat dann irgendwie kurz danach halt noch irgendwie gleich weitergeschissen. Mhm. Ja, kann dann so ein bisschen alles verderben, ne?
Aber ja, so ein bisschen, also jeder, der denkt, ich will auch Pornostar werden, weil du kannst den ganzen Tag geiler halten ficken, das ist echt ein harter Job.
Oh, ja. Im wahrsten also, Sinne des Wortes. Das ist
echt ein richtig brutaler Job.
Ja, das ist ganz schlimm.
Ich habe auch irgend solche Sachen, da gibt es auch so ein ganz geiles Video, da erzählen Pornodarsteller und Darstellerinnen erzählen über ihre seltsamsten Erfahrungen am Pornoset. Also die seltsamsten Sachen, die sie jemals drehen mussten. Und eine war dabei, die hat irgendwie. Sie hat irgendwie, musste von jemandem gevögelt werden in einer Traumsequenz, ja. Und er war aber irgendwie so ein Zirkusclown, aber bevor er zum Clown wurde, hat er sie noch als Polizist als Clown geschminkt im Polizisten-Outfit gebumst, mit der Perücke aber schon auf und einer Mütze. Er hat gemeint, das war das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Und einer hat von was erzählt, weil die Japaner stehen wohl auf solche Sachen, was sie gesagt hat, sie war mit einer japanischen Produktionsfirma und die stehen auf so eine ganz abgespacede, freakige Scheiße. Die haben halt irgendwie ein Porno gedreht. Da ging es eigentlich nur darum, dass einer an ihren Möpsen halt irgendwie rumgeschlabbert hat und sie die ganze Zeit Mami genannt hat und so getan hat, als wäre er quasi so, wie so eine Art erwachsenes kleines Kind. Und sie musste sich so zusammenreißen, darüber nicht zu lachen, dass sie wirklich irgendwie 6 Takes geschmissen hat, weil sie jedes Mal lachen musste, wenn er da losgelegt hat. Sie angeguckt hat, so auf den Knien und jedes Mal Mami.
Oh mein Herr.
Das fand sie echt, da hat sie auch gesagt, so, da musste sie halt megamäßig loslassen. Aber wie gesagt, guckt euch das mal bei YouTube an, wer Lust hat. Die Storys sind ziemlich witzig.
Ich hab,
aber auch ziemlich grafisch.
Pornodarsteller ist wirklich kein Traumjob. Es ist ich bin da selber nicht drin. Ich habe da selbst keine persönlichen Erfahrungen damit, wahrscheinlich Gott sei Dank. Aber nach allem, was man hört und liest und sieht, muss das wirklich eine abgefuckte Branche sein mit Drogenmissbrauch, mit Gewalttätigkeiten, mit kriminellen Machenschaften. Es gibt mit Sicherheit auch Pornosets, wo alles clean abläuft und wo alle gut drauf sind und so weiter. Und es ist mit Sicherheit, es macht mit Sicherheit auch vielen Spaß. Aber man hört schon echt viele gruselige Geschichten. Also da gab es erst vor ein paar Jahren den Fall, das war auch in vielen Mainstream-Medien, wo in den USA innerhalb von kürzester Zeit, nur 4 Wochen, der Selbstmord von 4 unterschiedlichen weiblichen Pornodarstellerinnen bekannt wurde. Und ich habe das jetzt nicht aus einer gesicherten Quelle. Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, ob es Hörensagen ist. Aber anscheinend ist es so, dass Pornodarsteller die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate unter allen Berufsgruppen ist. Und ich habe im Internet von mehreren Quellen, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das war jetzt nicht eine Studie der Oxford University, aber ich habe aus mehreren Quellen im Internet leicht unterschiedliche Zahlen, aber die Lebenserwartung von Pornodarstellern liegt wohl ungefähr bei Mitte 30.
Das ist krass. Hart. Ja, aber das Ding ist, ergibt ja schon Sinn, ne? Weil du bist ja ähnlich wie bei Sportlern, irgendwann ist deine Karriere einfach altersbedingt zu Ende, weil du nicht mehr kannst oder dich auch in dem Fall jetzt auch keiner mehr sehen will.
Ja.
Im Gegensatz zu Fußballspielern sind die dann halt nicht stinkreich und können von Werbeverträgen leben, sondern du bist dann einfach, sobald dich keiner mehr sehen will oder du aus irgendwelchen körperlichen Gründen nicht mehr kannst, sei es jetzt gesundheitlich, sei es optisch, hat man einen Unfall gehabt oder so, dann bist du halt aus der Branche raus und du hast im Zweifel nichts gelernt, außer irgendwelche Idioten zu ficken und kannst das aber nicht mehr machen, beruflich. Also stehst du da. Ne?
Ja,
und du kannst sie natürlich auch mit deinen professionell aufgepumpten Brüsten jetzt nicht an jede Hotelrezeption stellen und da arbeiten. Also es ist halt einfach, deine Karriere ist dann de facto zu Ende.
Das ist
bis
ja auch,
du dann wieder 80 bist und in irgendwelchen perversen Pornos mitspielen kannst.
Das ist ja zum Beispiel dieses Ding, so die ein Großteil der konsumierten öffentlichen Pornos wurden ja zum Beispiel auch in Kalifornien ja hergestellt. Mhm. Ne? Und nachdem dieser Skandal zum Beispiel auch aufkam, dass ein Pornodarsteller wissentlich, ich glaube 4 bis 7 Pornodarstellerinnen halt mit HIV infiziert hat, wurde er dann von der Regierung Kaliforniens festgelegt, dass Pornofilme nur noch mit Kondomen zum Beispiel gemacht werden dürfen und die Pornofirmen haben dagegen geklagt und die Darsteller haben gesagt, das ist Vergewaltigung ihrer Rechte und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und deswegen werden auch viele Pornoproduktionen mittlerweile nach Utah oder nach Texas tatsächlich übertragen, weil da dürfen die das halt noch, da dürfen die ohne Gummi halt irgendwie rummachen. Und das ist aber auch, das stelle ich mir ziemlich hart vor. Schau mal vor, du arbeitest, ich meine, in welchem, so ein Schreiner kann ich einfach mal so AIDS kriegen oder HIV-positiv sein oder sowas.
Kommt drauf an, was er in seinem Privatleben macht.
Nee, ja, aber so beruflich bedingt. Jetzt, ja. Ich kann mir nicht einen Splitter in die Hand ziehen und dann plötzlich HIV-positiv sein.
Du kannst dir die Hände absägen. Also das ist, so jeder Beruf, also fast jeder Beruf hat so seine Dings.
Ja, aber dann fehlt dir halt eine Hand, aber du lebst halt trotzdem noch gesund und munter.
Also
ne?
mit seinem Körper und in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes zu arbeiten, wie als Pornodarsteller oder eben Sportler oder so, das hat halt seine Grenzen und halt eben auch ein ganz enormes gesundheitliches Risiko.
Ja.
Ist ja jetzt nicht nur HIV, ne? Das sind ja viele Dinge, also eben auch Verletzungen. Es ist ja halt je nachdem, was man für Pornos dreht, und als Pornodarsteller drehst du für gewöhnlich früher oder später alles mal, sind das ja körperliche auch Herausforderungen. Also wenn du da wirklich so einen 10, 15 Stunden Drehtag, die keine Seltenheit am Pornoset sind, die generell keine Seltenheit am Set sind, du bist dann einfach 15 Stunden damit beschäftigt zu vögeln.
Ja, und das kann also ziemlich anstrengend und hart sein.
Das hat mit Spaß gar nichts mehr zu tun.
Ja.
Das ist ja auch nicht so, dass, also man stellt sich das immer so leicht vor, aber das ist nicht so, dass du jetzt ans Set kommst, hi, ich bin Janine, hi, ich bin Stefan, komm, wir ficken jetzt mal eine Runde, die filmen uns dabei, danach gehen wir Kaffee trinken. Das ist halt so, die sitzen dann da 15 Stunden, dann wird die Einstellung gedreht, dann wird nochmal umgebaut, dann wird die Einstellung, die machen das dann nochmal.
Kommt die Maske, macht die Haare nochmal neu, macht einen Lippenstift neu, dann wird das Arschloch gepudert.
Du hast da 10 bis 30 Leute am Set rumstehen, die alle ihren Job haben, alle dafür sorgen, dass irgendwie die Szene anständig aussieht und du musst halt Leistung bringen. Das ist im Prinzip ist das ein sportlicher Vorgang.
Die ganzen Pornodarsteller, also die männlichen Darsteller, wenn du die im Interview halt siehst oder so, die sagen auch so, ey Alter, ohne Scheiß, so das erste Mal Porno dreht, die alle sagen so, ja klar, ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet, aber wenn du dann da stehst vor 30 Leuten und dann rumbumsen musst, so, ey, die meinten immer, die meisten so Totalausfall, geht plötzlich gar nichts mehr.
Klar, also du bist halt, also das ist ein leistungsorientierter Job, der im Prinzip gar, also wirklich gar nichts Romantisches oder auch sexuell Erregendes im Prinzip hat, außer rein physischer Erregung, aber keine psychischen.
Ich habe die Autobiografie von Michaela Schaffrath, also Gina Wild, als Hörbuch vor vielen Jahren irgendwann mal gehört. Ein Kumpel von mir hatte die CD und weil es mich interessiert hat, habe ich mir das reingezogen, war eigentlich ganz interessant, ihre Lebensgeschichte und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über das Porno-Business. Und die meinte halt auch, du musst eine bestimmte Persönlichkeit haben. Sie hat das naturgeil genannt. Du musst, das war, glaube ich, schon etwas beschönigend. Du musst einen leichten Knacks haben, glaube ich, um das machen zu können. Du musst echt einen kleinen Knacks haben. Ich habe heute noch in der S-Bahn habe ich ein Interview gelesen vom Vice Magazine mit dem Pornodarsteller Max Steel.
Ja.
Der hat gesagt, ein Pornodreh dauert zwischen 3 und 5 Stunden. wenn du ein echter Star bist, dann hast du es in 3 Stunden durch, weil dann auch auf dich geachtet wird. Bei den meisten dauert es aber häufig länger. Er sagt, er hat immer eine Viagra dabei. Er nimmt so einmal im Monat, muss er ungefähr eine Viagra einschmeißen, weil er nicht kann. Meistens kann er aber. Und er meinte halt auch, viele probieren es mal, sowas zu drehen, aber 95% der Leute, die das probieren, kriegen keine Erektion in dem Moment, wo da noch eine Kamera dabei ist, wo da noch irgendwelche Leute dabei sind, weil es ist einfach eine ganz super strange Situation. Und er meinte auch, abgesehen von dem 1%, die da wirklich Stars sind, in Anführungszeichen, kann eigentlich keiner davon leben und dass selbst er regelmäßig Drehs machen muss, wo er nur 100 Euro, 150 Euro Gage kriegt. Ja.
Das ist so geil, ne? Mit einer Industrie mit so einem hohen Marktwert dann halt auch irgendwie, ne? Aber ja, gut.
Das ist halt so.
Auch so jeder, der halt irgendwie auch Porno, der sich dann halt so fragt, wie wird man Pornodarsteller, ne? Ja, im Prinzip wie jeder Schauspieler halt auch zu seinen Jobs kommt. Da gibt es Ausschreibungen für auf Portalen. Ja. Oder du suchst dir halt jetzt, weiß nicht, wenn du das in Deutschland machen willst, such dir eine deutsche Pornoproduktionsfirma raus und schreib denen ganz offen, was du willst. Auch so, wenn du das in Interviews siehst, auch Pornodarsteller sind meines Empfindens nach, wenn du die im Interview siehst, die offensten und liebreizendsten Menschen, die es so irgendwie gibt, weil die halt so völlig casual mit allem irgendwie umgehen. Ja, aber gut, einfach klar, nur, weil die im Prinzip so, weiß ich nicht, das gelebte Altenheim irgendwie damit arbeiten. Die haben auch den ganzen Tag mit Scheiße und Pisse zu tun, teilweise.
Boah. Die kennen halt keine Tabus. Was willst du auch erwarten von einem Pornodarsteller?
Ja.
Ja, schön ist das nicht. Muss man wollen.
Ja, kranker Scheiße.
Übrigens, auch nochmal, kleine Zahl vielleicht nochmal. Alle 39 Minuten auf der Welt wird ein Pornovideo hergestellt.
Oh, ich habe noch eine krasse Zahl. Es gibt so einen Weltrekord in Sachen meiste Männer an einem Tag mit geschlafen von einer gewissen Lisa Sparks.
Ach, der Scheiß, ist die denn nicht auch gestorben oder
nee,
so?
Nee, die lebt noch. Und die hat... Ich habe oft gelesen, das Wort angeblich, die Zahl war aber immer gleich und so oder so, auch wenn eine Abweichung von nur ein paar Prozent sind, ist das enorm. Und zwar hat sie in 24 Stunden angeblich mit 919 Männern Sex gehabt.
Oh Gott.
Das wären halt 38 Männer pro Stunde, also 0,6 Männer.
Was zählt denn dann als Sex? Einmal rein, raus oder einmal?
So ein Gamebang-Ding. Also die lag da rum. Also gibt es auch Videos zu. Also das wurde logischerweise auch aufgezeichnet.
Ja.
Die stehen dann halt da in einer Reihe, spielen die ganze Zeit an sich rum, damit die hart sind und beinahe gekommen, dann gehen die rein, bügeln die, spritzen rum und gehen weiter. Und das hat die halt 24 Stunden durchgezogen mit über 900 Leuten.
Krank.
Ja, das ist wirklich richtig
absolut
heftig.
Krank.
Es gab auch so Versuche von einer Pornodarstellerin, den Namen habe ich vergessen, ist aber egal. Jedenfalls hat die versucht, 200 Schwänze am Stück zu lutschen. die hat irgendwie 72 oder 73 oder so geschafft und ist dann einfach bewusstlos geworden. So, da hat der Kreislauf einfach nicht mehr mitgemacht.
Ja, das ist aber anstrengend, Alter.
Ja klar, also das ist halt wirklich auch echt nichts Geiles dran. Also das ist wirklich einfach Sport, wenn du so willst.
Kohlrouladen.
Ja. Ja, auch noch mal. Ja, genau, Pornos in HD, Rouladen vom Vortag, ne?
Das hat unser Medientechnik-Dozent, den wir alle drei gemeinsam hatten, das war so ein Lieblingsspruch von ihm. Pornos in HD, der meinte immer, ja, die HD-Technik bringt nicht nur Gutes mit sich. Pornos in HD sehen aus wie Kohlrouladen vom Vortag.
Ja, so
nicht ganz unrecht.
Hat er wirklich nicht ganz unrecht. Ein Porno in irgendwie Blu-ray-Qualität ist halt echt nicht geil, ey.
Kommt drauf an, wie er geschossen wurde.
Genau, wenn das Pussylight schön gesetzt ist.
Das Pussylight, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen hier. Ich habe auch noch eine ganz süße Statistik, um sich auch nochmal zu verdeutlichen, wie groß dieses ganze Pornogewerbe halt auch ist. Die frei verfügbare Online-Plattform hatte 2016 umgerechnet 4 Milliarden und 600 Millionen Stunden an geschauten Pornos auf ihrer Seite. Das entspricht ungefähr 524.600 Jahren. Also allein in einem Jahr haben die über 5 mehrere Jahrhunderte an Pornos auf ihrer
Überleg
Seite.
Überleg mal, was man in 4.500 Jahren kulturell, menschlich schaffen kann.
Vor 4.500 Jahren
vor allem, das waren
wir
500,
noch so ziemlich
500,
noch keine Schrift, doch nicht.
524.600 Jahren und das alleine in 2016. Ja.
Also ohne Scheiß, überleg mal, vor 4.500 Jahren hatten die meisten Kulturen noch nicht mal eine Schrift.
Ja.
Und das wird in einem Jahr an Pornos geguckt.
Äonen der Menschheit verschwendet. Und wofür Black Cock Down?
Wer sich jetzt übrigens auch fragt, wie zum Beispiel Gratis-Pornoseiten jetzt zum Beispiel auch einen Gewinn erzielen, eben weil die gratis sind, ne? Ist auch ganz einfach, ist ziemlich, ziemlich schnell entzaubert. Die haben Kooperationen mit den großen Pornoproduktionen, wie jetzt hier Brazzers, Morphos, weiß ich nicht, My Sister's Hot Friend und was es nicht alles gibt, Stranded Teens. und die haben Kooperationen mit denen, also diese Produktionsfirmen zahlen der freien Seite Geld dafür, dass die Leute angefixt werden und dann, selbst wenn es nur, weiß ich nicht, wenn die Videos irgendwie 23, 24 Millionen Leute geguckt haben, selbst wenn nur 1 oder 1,5 oder 10% davon dann auf die Seite gehen, weil warum auch immer du die Darstellerin toll findest oder was auch immer, die dann ein Abonnement auf der, bei den eigentlichen Produzenten abschließen, darüber machen die ihre Kohle. Ja. Die haben nur durch ihre Kooperation und durch ihr eigenes Premium-Angebot, darüber machen die ihr Geld. Also das ist wirklich nur, diese Seiten sind echt nur dazu da, um für die Produzenten ordentlich hart Traffic zu erzeugen.
Ja. Klar. Ja.
So, also eigentlich, so funktioniert die ganze Geschichte auf diesen Gratis-Seiten. Ja, ich weiß nur, ich kenne das selber, dass viele halt auch wirklich, gerade, weiß ich nicht, hast 6, 7 Drolf Bier drin und du hältst dich mit Freunden und die fragen sich, warum so viele Gratis-Pornos halt irgendwie online gibt. Ja, so, deswegen. Weil die wollen, halt, dass wir gratis sehen.
Und weil halt eben auch viel im Amateurbereich halt hochgeladen wird.
Ja.
Also gerade diese Broadcast-Yourself-Nummer, womit YouTuber damals geworben hat, genau das ist halt eben auch ein großes Ding auf den großen Pornoseiten, dass die Leute sich einfach gerne beim Ficken zugucken lassen.
User-generated Content ist das große Zauberwort. Also die Leute machen selbst Inhalt von Amateuren, sage ich mal. Ich hab vor kurzem, Richard, du bist doch freiberuflicher Fotograf.
Ja.
Und ich habe vor kurzem irgendwo so einen Bericht überflogen, so einen Artikel, da hieß es, was das Phänomen kennst du als Fotograf sicher auch, der Markt wird von Amateuren überschwemmt.
Ja.
Also jeder Vollidiot kann heute irgendwie ein halbwegs anständiges Foto mit dem Instagram-Filter machen und viele Leute denken, das wäre Fotografie. Und genauso ist es in der Pornobranche halt auch. Also du bist echt näher an einem Pornodarsteller dran als wir alle, Richard, als Fotograf. Der Markt,
das trifft sogar zu 90% zu.
Der Markt, fehlen ja noch ein paar Zentimeter, aber sonst alles gut.
Sagen wir es mal so, Friede, ich habe dich oft genug nackt gesehen, du bist um Längen geschlagen.
Also, der Markt wird von Amateuren überschwemmt. Man nennt das auch Porn 2.0, User-Generated Content. Es gibt so viele Amateur-Pornos. Die Pornobranche ist, so viel die auch verdienen und so krasse Zahlen, wie wir jetzt dahin geballert haben, das habe ich in einem Arzt, in einem Heft, in einem Wartezimmer mal gelesen, jetzt ohne Scheiß, habe ich im Fokus oder so mal in einem Wartezimmer vom Arzt gelesen. Die Pornobranche ist in einer Riesenkrise seit über 10 Jahren, weil im Internet alles frei verfügbar ist und den meisten Leuten reichen die 5-minütigen Teaser-Videos zum Wichsen. Die meisten Leute müssen dann nicht mit Kreditkarte einen Account bei was weiß ich oder so .com abschließen. Die Branche ist in einer Riesenkrise.
Ja. Und also ich habe auch gelesen, dass es halt tatsächlich ein Stilempfinden, das Stilempfinden sich geändert hat, dass die Leute auch gar keine Lust mehr haben, sich professionelle Pornodarsteller anzugucken, sondern dass die meisten das eben mittlerweile viel erregender finden, ganz normale Leute beim Sex zuzuschauen.
Das ist ja auch dieses, deswegen werden ja auch professionelle Pornodarsteller engagieren sich ja mittlerweile selber, dass dann zum Beispiel auch die Darsteller selber zum Regisseur werden, eben durch solche Sachen, wie dass sie halt professionell erzeugten Content eigentlich als amateurhaftes darstellen, wie halt POV oder solche Sachen halt, ne, was es nicht alles gibt.
Also
oder hier Gonzo oder so eine Scheiße.
Also dass viele von den Amateursachen, die man sich auf solchen Internetseiten anschaut, eigentlich von Profis gemacht werden, die aber so aussehen, als wären sie um halt eben auch diesen Voyeurismus so richtig schön zu befeuern.
Ja.
Weil es ist natürlich, also gerade dieses Gefühl oder dieser Drang wird ja viel mehr dadurch befriedigt, dass man das, wenn man das Gefühl hat, seinem Nachbarn beim Sex zuzuschauen, als irgendwelchen Vollprofis.
Oh Gott, ich kenne meine Nachbarn, ich will die nicht beim Profis sehen.
Nee, also viele machen so einen fake-dokumentarischen Stil. Ja. Liebe Leute, liebe Hörer, wenn ihr Filme seht, Pornofilme, wo Passanten angesprochen werden, wo Frauen in irgendwelche Busse gelockt werden, das ist genau wie das, was ihr im Free TV seht, nicht echt.
Ja, ja, Fake Agent und so eine Scheiße dann immer. Ja. Ne?
Bangbus.
Mofos.
Das ist wie alles, das ihr im Fernsehen seht, gefaked.
Ja. Naja, was auch immer geil macht. So. Was macht uns
jedem
geil?
Ganz Tierchen richtig? Sein Pläsierchen. Ja. Ne?
Was macht uns geil? Hörerfeedback.
Ich kann euch sagen, was uns geil macht. Heute ein bisschen länger. Versteht ihr? Heute etwas länger.
Nicht schlecht.
Gibt's da noch ein erotisches Boah?
iTunes Rezension. Wir lesen alle Rezensionen vor, die ihr uns in dem wunderbaren Kackprogramm iTunes gebt.
Und wir haben kriegen eigentlich Geld dafür, iTunes ständig zu diffamieren?
Moment, iTunes zu diffamieren, genau. Ja. Hier, wie heißt er? Tim Cook? Ne? Schreibt so, ey, ich find's richtig geil, dass ihr iTunes schlecht macht. Ihr macht mal mehr.
Also der Weg dahin, eine iTunes-Rezension zu verfassen, ist steinig. Es gibt aber auch Internet-Tutorials. Und wenn ihr das geschafft habt, versprechen wir, jede iTunes-Rezension vorzulesen. Und die neueste kommt von einem User namens Lexikon des Nutzlosen. Cool. Er schreibt, bester Podcast des Universums. 5 Sterne. Yeah. Moin, ihr Bumsknödel. Als ich bei iTunes auf der Suche nach neuen Podcasts war, bin ich auf euren gestoßen. Allein der Name hat zum Klicken animiert. Ganze 3 lange Folgen über die Physik von SpongeBob haben mich zum Abonnieren bewegt. Und seitdem bin ich großer Fan des besten Podcasts des Universums.
Yeah.
Habe mich seitdem kreuz und quer durch alle eure Folgen gehört und lechze regelrecht nach weiterem Klugschiss. Der Premium-Feed wurde natürlich auch sofort abonniert. Geil. Eure Art, euer Humor und euer permanentes Abschweifen sind einfach absolut genial. Und ich habe mehr als einmal dämlich grinsend oder lachend in der U-Bahn gestanden. Macht unbedingt weiter so, in ewiger Liebe und Treue, euer Lexikon des Nutzlosen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Also wenn wir einen Cent kriegen würden, für jedes Mal, wenn ein Hörer uns davon berichtet, wie er sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Knödel macht, dann hätten wir einige...
Dann hätten wir einen ganzen Cent.
Ja. Tja, und damit kommen wir jetzt zum... Hörerfeedback.
Bisschen hardcore.
Ja, ein bisschen härter.
Und zwar,
das, was ihr wolltet,
hat unser Hörer Philipp Kraftcheck einen besonders dickflüssigen Klugschiss abgesondert.
Yeah.
In der letzten Folge bei Man in Black haben wir ja über das Auto gesprochen, das an der Decke des Tunnels fährt und durch den Luftdruck, durch die aerodynamische Form. Und da meinte er, da habe ich gesagt, so aus der hohlen Hand, einfach nur, dass ich habe das einfach nur geschätzt, dass Formel-1-Wagen so 200, 300, 400 Kilogramm wiegen. Und er meinte, als Formel-1-Boliden wiegen sogar das Doppelte.
Ach krass.
Der Ferrari von 2017 wiegt mit Fahrer und Flüssigkeiten fast 750 Kilogramm und erzeugte 2010 schon einen Anpressdruck von knapp 1,3 Tonnen. Bei 360 km/h.
2010 ist halt jetzt auch 8 Jahre her, ne? So.
Ja. Wow. Vorne mehr wie hinten, weil die sonst abheben würden. Sieht man oft bei Highspeed-Crashes, wo die Schnauze vorne kaputt geht und die sofort nach vorne abheben und sich ziemlich eindrucksvoll zu Sondermüll verarbeiten. Mhm. Echt krass, Alter.
Das ist echt heftig.
Echt krass.
Das ist echt eine interessante Wissenschaft, diese Formel-1-Wagen. Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos, finde das aber immer super spannend, so Berichte darüber zu sehen.
Allein vorne mehr wie hinten, das hat er hoffentlich... Da zucke ich immer kurz so, vorne mehr als hinten, Entschuldigung.
Ach so, ja. Also du hast halt vorne diese 2 popligen Flügel da. Wenn die weg sind, bist du praktisch geliefert als Fahrer.
Das ist auch bei diesen Speedbooten, wenn man sich das so mal anguckt, diese Leichtbauboote, die so irgendwie über die Wellen dann halt auch preschen. Wenn da eine Welle irgendwie falsch kommt, wie ich sie halt auch gleich in den Himmel sehe. So. Ja. Richtig krass.
Krass, ey. Jasmin schreibt, es ist mal wieder Prüfungszeit, also bin ich als panischer Student das Wochenende vor den Prüfungen in der Bib, um noch irgendwas zu retten. Dabei fehlen natürlich auch dieses Semester die Kack- und Sachgeschichten nicht.
Yeah.
Gestern war es die neue Stuhlprobe und heute ist es die neue Man in Black-Folge. Danke für die super Unterhaltung und den Appetitverlust beim Frühstück. Super unterhaltsam, dass ihr immer wieder komplett vom Thema abweicht. Macht weiter so. Ich werde auch weiterhin jeden Scheiß von euch anhören. Viele Grüße, Jasmin. PS, meine Mutter, riesiger Jurassic Park-Fan, hat auch das Buch gelesen, hat sich auch bei eurer Folge weggeschmissen.
Ich möchte übrigens sagen, Fred, der hier immer versucht, uns daran zu hindern, abzuschweifen, ne? Kriegt ihr jedes Mal einen reingedrückt, weil uns die Leute ständig schreiben, wie geil sie das finden, wenn wir ständig abschweifen. Fred, lass uns die Freiheit.
Ich, Tobi, ganz nebenbei, was hast du dir zum Frühstück gemacht?
Müsli. Ja.
Ich sollte mal wieder. Ist auch kälter geworden.
Ja, ja, ich war ja genau die richtige Dosis des Abschweifens. Ich bin der Wächter des Abschweifens.
Du bist der Wächter des Abscheißens.
Alexander Scholz hat uns vor ein paar Stunden angetwittert. Zur Pulp Fiction Folge meinte er noch: erstens, ein Koffer Gold ist viel zu schwer. Wegen Marcellus Wallace Koffer. Ja gut, okay, er muss auch nicht prall gefüllt mit Gold sein.
Ich wollte sagen, es reichen ja ein paar.
Könnt ihr nur ein paar Nuggets. Barren sein.
So ein paar Nuggets ein.
Ja. Zweitens, im Koffer ist der Heilige Gral, das erklärt das Leuchten und das grenzdebile Grinsen derjenigen, welchen die ihm aufmachen.
Nee,
also was will ein Gangsterboss, der alles schon hat, mehr? Na, Unsterblichkeit.
Ich wollte gerade sagen, aber das Ding ist halt, wenn es der Heilige Gral wäre. Also der Heilige Gral ist ja so nicht definiert. Das kann schon natürlich auch wirklich seine Seele sein. Ne?
Wenn er das ist höchst spirituell.
Ja, höchst spirituell.
Also, stimmt, der Heilige Gral, es gibt ja auch so Interpretationsansätze, dass der Heilige Gral passend zum Thema die Vagina ist.
Ja, genau, der weibliche Schoß halt. Genau. Ne? Ja, der das Blut Jesu aufgefangen hat, also quasi sein Erben erzeugt hat. Naja, gut.
Ja, oder halt eben ihn gebar. Ja, und so. Also es ist schwierig.
Dann hat uns Chaos Tobi angeschrieben, der auf der Lauer sitzt und als Elektrotechniker uns immer sofort penibel berichtigt, wenn wir irgendwas über Elektronik falsch machen.
Was hast du in der letzten Folge so schön gesagt? Dein Bizarro-Ich.
Super geil. Chaos Tobi hat uns ein kleines bisschen berichtigt, als wir über Haie gesprochen haben. Und zwar, ein Hai fühlt das elektromagnetische Feld, das durch den Stromfluss erzeugt wird. Ja, also er fühlt nicht den Strom, wenn man genau ist, sondern das elektromagnetische Feld, das dadurch erzeugt wird.
Ja. Weißt du, wenn du auf ich stelle mir bei solchen Sachen dann immer die Frage, weißt du, wenn du auf einer Party bist und sagst jetzt so ein Hai, wenn du einfach so am Reden bist, so mit einer Bierflasche in der Hand und erzählst einfach immer so, ja, ey, wenn du so im Wasser bist und voll am Rumschrumpeln, ey, ein Hai, der merkt ja quasi den Strom in deinem, weiß ich nicht, Körper oder so und merkt dann daran, wo du bist. Und dann ist dann einer so, weißt du, der dann da steht, auch so mit so einem Bierbecher, so, nee, es ist der Stromfluss.
Ja, aber
es ist also dieses so Bartspiel im Gesicht.
Es gibt Haie mit zwei Penissen, falls mal einer abbricht.
Aber das ist halt Segen und Fluch daran, wenn man sich sehr gut mit Dingen auskennt, man wird halt zum Klugscheißer, ne?
Mhm. Ey, genau so sehen die Partys mit mir doch aus. Ich sitze da und erzähle euch, wie das so läuft.
Wie oft hast du nochmal aufs Maul gekommen, deswegen? Dann hat mir daraus auch immer Spaß gemacht, Leute bei der Argumentation zu korrigieren. Ja.
Dann hat uns Raphael Schottel, treuer Fan, angeschrieben zur Man in Black-Folge, weil wir uns gewundert haben, wie Egger bzw. die Schabe in das UFO reinpasst. Und zwar meinte er, dass es tatsächlich einen Roman gibt zu Man in Black und da wird das erklärt. Diese Schaben haben die Technologie oder die Fähigkeit, sich oder alles andere in den N-Raum zu falten.
Ach Gott.
Der gute alte N-Raum.
Diese Kommentare müsst ihr übrigens bei Facebook mal lesen. Der hat danach noch eine schöne Zusammenfassung darunter geschrieben.
Ja, die ist wirklich.
Ich habe mich kaputt gelacht.
Ja, die ist wirklich ziemlich Hammer. Geil, ja.
Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe wirklich sehr gelacht.
Vielen
Dann
Dank.
Dann schreibt Philipp: Hi, ihr Kacker. Habe gerade die zweite Pulp Fiction Folge gehört. Wie angewiesen habe ich die erste Folge unterbrochen, um mir den Film anzugucken.
Nein, echt? Wie geil.
Und muss sagen, steinigt mich nicht, dass ich ihn verdammt langweilig finde.
Ja, wir lesen das ab jetzt
grade,
genau hier auch jetzt nicht weiter, Fred. Wir grade, lesen es nicht weiter. Grade, wir lesen es nicht weiter.
Gerade die von euch hochgelobte Tanzszene hielt ich beim Gucken für einen schlechten Witz und ich fand den Film extrem inhaltslos und die einzelnen Teile völlig zusammenhangslos, auch wenn sie aufeinandertreffen. Dennoch fand ich eure Folge unterhaltsam, wie immer. PS, ich warte immer noch auf die zweite Watchmen-Folge.
Wir haben nicht gesagt, dass die Tanzszene, wir haben auch gesagt, die Tanzszene ist eigentlich relativ langweilig, tatsächlich. Also
pass auf, der Philipp ist nicht der...
Es ging um die Ablenkung also davon.
Der Philipp ist tatsächlich nicht der einzige Hörer, der uns da dementsprechend angeschrieben hat. Ich habe von 3-4 Leuten Feedback bekommen, dass die überrascht waren, dass die Pulp Fiction zum ersten Mal gesehen haben nach unserer Folge und den Scheiße fanden. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von übersteigerten Erwartungen.
Ja, das glaube ich auch.
Pulp Fiction musst du halt, wie wir auch gesagt haben, ein paar Mal sehen, um den zu durchschauen. Und ich glaube, wenn du uns zugehört hast, wie wir 3 Stunden lang diesen Film in den Himmel gelobt haben und ihn dann anguckst, kannst du nur enttäuscht sein.
Das Ding ist halt auch einfach, du musst also du musst eigentlich nicht. Das, der Film ist nicht für jedermann was. Ist es einfach wirklich nicht. Man muss ein bisschen affin dafür sein und vor allen Dingen, du darfst ihn nicht gucken mit, was passiert denn jetzt? Du musst dich mehr auf die Charaktere so ein bisschen einlassen beim Gucken. Mhm. Ich kann auch nur sagen, ich glaube, wir alle gucken dir vielleicht einfach nochmal an. Mal ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Gucken dir vielleicht mal mit einem Kumpel an, der ihn geil findet, der dir vielleicht hier und da ein bisschen was erklärt. Weil ja, das Schöne
ihn halt einfach das, scheiße, man das, hat doch so ein Recht, den Scheiße zu finden.
Nee, das ist ja auch vollkommen okay, ich aber das Schöne an Pulp Fiction ist ja, wenn du ihn guckst, dass der so eine Diskussion hervorruft und dann, so kenn ich das halt auch, dass wenn du dir gerade Pulp Fiction anguckst, eine Diskussion entsteht und du dann beim nächsten Mal gucken, wenn ihn vielleicht mal, weiß ich nicht, lass ihn 4-5 Jahre liegen, dann guckst du ihn aus Interesse oder so nochmal und dann sitzt du da und rekapitulierst das vielleicht nochmal und erkennst dann, was daran vielleicht gut oder schlecht ist. Aber na klar, auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch einfach Scheiße finden. Das ist überhaupt kein Thema.
Ich finde zum Beispiel Reservoir Dogs nicht so geil.
Raus.
Der hat ein paar super geile Szenen, aber so insgesamt finde ich den eher drüber.
Ja, ich hasse Avatar.
Das spielt halt auch wirklich so ein bisschen das Tarantino-Fanboy-mäßige mit.
Total. Also zum Beispiel Hate for Eight fand ich auch blöd. Bis auf ein paar Szenen.
Ja. Ich finde den gut, aber er ist mitunter einer von Tarantinos schlechtesten. Zum Beispiel ganz doll hasse ich Death Proof. Den kann ich
ja, den finde ich auch. Den fand ich richtig scheiße.
Den fand ich auch richtig kacke. Das ist jetzt nicht nur,
weil Tarantino draufsteht, sind die Filme automatisch gut. Das kann man echt nicht sagen.
Nee.
Also Hateful Eight finde ich ist nicht mal einer der schlechteren Tarantino-Filme, sondern einer der schlechteren Filme, die ich so kenne.
Ja, finde ich.
Bis auf ein paar Szenen. Es gibt sehr tolle Szenen, aber insgesamt fand ich den total kacke. Nee,
Death Proof fand ich auch ganz
furchtbar. Dann hat uns Jens Wegner angeschrieben. Das ist übrigens der Admin, sehr engagierte Admin unserer Facebook-Fangruppe. Die heißt Kack und Sach Fans.
Dankeschön.
Und der hat sich wahnsinnig aufgeregt, genau wie wir, über das Thema Impfgegner. Er meinte, das triggert ihn total und hat uns eine lange Mail geschrieben, die ich jetzt nicht vorlese, weil ich will echt bald eine Skepsis. mich hat das Thema jetzt auch wieder ein bisschen wieder angefixt. Ich will echt bald eine Skepsis-Folge. Ich glaube, da haben wir alle Bock drauf. Im Premium-Feed über das Thema Impfgegner und Impfungen machen. Ja. Und da lese ich die dann vor. Und eine letzte Zuschrift haben wir jetzt von Andy K. aus M. Hey Jungs, ich habe da mal zwei Fragen zu Man in Black. Erstens, wenn die Schabe Edgar die Haut abzieht und dann damit rumläuft, wieso sieht man dann seine Zähne, als er seine Haut strafft? Sollten die nicht zu sehen sein, oder?
Wessen Zähne?
Also Edgar's
Edgar.
Zähne. Ja, doch. Der hat Zähne. Ja, das
so, ist so
Filmfehler. Filmfehler kann man verzeihen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht entweder die menschlichen Zähne auch imitiert, wenn er sich in den N-Raum falten kann, kann er bestimmt auch das, was auch immer der N-Raum ist, deine Mama.
Der Nougat-Raum, weil du immer noch Platz für ein Stück Nougat in deinem Körper hast.
Mhm. Ja. Oder
der Dessertmagen, ja.
Oder der hat halt, oder diese, die, ja. er weiß halt, dass die Darstellung der Zähne wichtig ist, um dieses menschliche Bild vorzutäuschen und hat halt die Zähne mitgenommen.
Ja gut, aber das ist echt schwierig, weil der hat die ganzen Knochen rausgenommen und die Zähne sitzen ja.
Ja, die also Zähne sind ja so eine Art Knochenfortsatz. Ne?
Vielleicht
ja.
hat er auch Egger. Ach, wieso? Egger hat halt auch, du siehst doch, wenn die Haut dort rausgeworfen wird, die hat halt keine Knochen mehr, die hat keine Augen mehr, die hat gar nichts mehr. Das ist wirklich nur dieser Hautgang quasi. Ja. Theoretisch dürfte der nicht mal Augen gehabt haben. Egger, komm, zur
Filmvorlogik.
Ja, so, das ist jetzt so was, das habe ich persönlich, und muss auch sagen, bin gerade ein bisschen erstaunt darüber, habe ich jetzt nur so nie hinterfragt, habe ich einfach hingenommen.
Aber es ist eine coole Frage, finde ich eine sehr
clevere Frage. Ist eine sehr clevere Frage, auf jeden Fall. Ich sage ja so, jetzt wenn man drüber nachdenkt, ja, der hatte halt auch Haut, Augen und Co.
Hätte er auch nicht haben dürfen.
Ja,
stimmt.
Ja.
Zweitens, na, scheiß Film.
Zweitens, letzter Punkt, wenn die MIB ihre Namen auf ihren Anfangsbuchstaben reduzieren, gibt es dann nur 26 Men in Black Mitarbeiter oder laufen mehrere rum, zum Beispiel Agent, die zum Beispiel M heißen? Das führt doch zu Verwirrung. Oder bekommen die dann Zahlen, Agent 486 oder was?
Ja.
Habt ihr Ideen dazu? Natürlich habt ihr.
Kriegen sie. In den Comics ist es nämlich so, die 26 Hauptagents sind Agent M, J, K, A, B, C und die Unteragents sind Agent 1, Agent 2, Agent 3 und so weiter.
Ach, es gibt auch welche, die nur Zahlen
also
haben.
Also allein diese Tatsache,
die zum Beispiel die ganzen Leute, die in dem Hauptquartier sitzen, die dort im Prinzip die Büroarbeit machen, das sind die Zahlen-Agents.
Das trifft dann zu dem, was du meintest, dass Kay sagt, ich habe einen Nachfolger ausgebildet, wo du dich so drüber aufgeregt hast, dass der aus Jay seinen Nachfolger gemacht hat. Allein die Tatsache, dass der Agent Jay heißt, klassifiziert ihn also schon als Nachfolger eines Hauptagenten.
Genau.
Also sein Codename heißt schon Hohes Tier.
Genau.
Ah, ja. Ich meine, das macht trotzdem wenig Sinn, dass er so schnell geht. Aber okay, also das heißt, die Tatsache, dass er Agent J bzw. Agent K heißt Hostier.
Genau.
Offizier der Man in Black.
Genau, und die Man in Black ist ja riesengroß und die ganzen anderen Leute, die zum Beispiel auch die Neuralisierungen ausführen, zum Beispiel in der Bevölkerung die eine Einsatztruppe brauchen, die hier zum Beispiel auch gleich zu Anfang, die Überreste von Mikey verbrennen.
Ja, genau.
Das sind alles Zahlen-Agents. Die reden sie auch nicht mit Agent an, das sind einfach nur Laufburschen, die MIB so am Laufen halten. Aber die Agents wirklich, die in Erscheinung treten, die du triffst, das sind Agent A bis Z.
Hochinteressant.
Okay, das ist cool.
Und keiner kann
Was machen die denn jetzt, wenn die einen Nachfolger haben und keinen mit J finden? So, scheiße.
Schau mal vor, die finden jetzt einen.
Wir haben schon Agent T, aber der Typ heißt halt Thorsten. Was machen wir denn jetzt? Wie heißt du mit Nachnamen?
Johannes das.
Bist du jetzt Agent J.
Ich bezweifle, dass der immer den Vornamen haben muss, der mit diesem Buchstaben anfängt. Das ist jetzt halt einfach dramaturgisch cooler, wenn Will Smith als James irgendwas dann sagen, J wird.
Agent Z ist jetzt nicht Zacharias Zwick.
Weißt du? Vielleicht heißt er Zack. Zack Gilfillekes.
Oh Gott,
ey. Vegas!
Der Hipster Jack Black.
So, wir haben einen Buchstaben jetzt übrig, Agent X ist ausgeschieden. Wo kriegst du jetzt einen Typ mit dem X her?
Ja. Vin Diesel.
Also Xavier Naidoo hat die nötige Verschwörungspower. Aber
und er trägt doch immer eine Sonnenbrille wegen seiner Kiffer auf.
Ich sag mal, Xavier Naidoo hat vermutlich die richtige ideologische Verblendung, um ein MIB zu werden, Teil einer Verschwörungsorganisation, aber es mangelt ihm vermutlich an der körperlichen Fitness, einen Zeflapoiden zu Fuß zu verfolgen.
Vor allem überlegt er das mal, wenn es halt auch die deutsche MIB gäbe, dann gibt es halt auch Agent Ä, Ö und Ü.
Stimmt, Alter.
Agent Scharfes S.
Agent SZ. Agent Ä. Das ist einfach der so einen unaussprechlichen Namen. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Alien, so ein glibberiges, was eigentlich heißt.
Agent Ä.
Was ist hier wieder du als MIB? Der Typ, der ein Lineal an den Horizont hält und sagt, ey, der ist flach. Weißt du?
Der Digi der MIB.
Ja, der richtige Digi der MIB. Das ist der das Archiv verwalten kann und der die ganze Zeit dem gesagt wird, so, pass auf, deine Aufgabe ist wichtig. Du malst jetzt hier das Buch aus und das schicken wir dann zu den Aquilianen.
Wer hat denn Xavier Naidoo engagiert? Das ist so ein Inklusionsprogramm.
Ja, der kann.
Wir wollten ein bisschen mehr Star Power.
Der darf den Wurmlingen die Kippen bringen. Ja,
der ist der Sklave der Wurmlinge, du, ich sag's dir.
Scheiße. Der ist eigentlich ist Xavier, wenn du drei Wurmlinge übereinander im Mantel schwarz angemalt.
Xavier, du bist so scheiße.
Xavier, du bist so ein Spaß, Alter. Die Scheiße, ich fand die Musik schon immer so scheiße.
Ja, ich auch. Dieses Rungenöle.
Dieses poetische Gelaber. Oh, dieser Song hat einen tiefen Sinn. Nein, das sind einfach nur 500 völlig sinnlose Worte aneinandergereiht. Das ist einfach nur völlig schwachsinniger Text aneinandergereiht.
Das ist im Prinzip das Gleiche, was Rammstein macht, nur in uncool.
Ja. Das ist ein bisschen so deutsche Coldplay, ne? Wie bei Family Guy. Ja, ich bin jetzt der neue Leadsänger von Coldplay. Wie wär's denn, wenn wir mal einen Song malen, der nicht in Haufen Scheiße und Jammerei ist? Ey,
Rammstein ist dagegen echt Poesie. Ich meine, zum Beispiel der Song wollt ihr das Bett in Flammen sehen? Das
ist geil.
Der Song hat eine Story. Ja. Da geht es darum, dass jemand ein Bett anzündet. Das ist deutlich mehr Story als jeder x-beliebige Xavier Naidoo.
Mit so deepen Sätzen wie, ich werde in die Tannen gehen. Ja, das ist deep. Aber
ihr wollt mein Herz am rechten Fleck, sehe ich da nach unten weg, dann schlägt es links.
Ja, das ergibt nicht so viel Sinn.
Ja, nee.
Aber es ist total deep. An der Stelle möchte ich klarstellen, nichts gegen Rammstein. Ich stehe auf Rammstein.
Ich stehe auch auf Rammstein.
Aber manchmal klingen die Texte auch wie wirr aneinandergesetzte Worte.
Die haben eine schöne, ich werde in die Tannen gehen, hat rein Goethe-Schiller-technisch schon einen ganz schönen Sinn. Aber was ich zum Beispiel so geil finde, die haben eine schöne Textzeile in Der alte Mann. Da singt Till Lindemann, wo das Meer das Land berührt. Was ich ziemlich geil finde. Das war einfach dieser Spruch stand auf einem Schild, an dem Ortseingangsschild in der Gegend in der Ostsee, wo sie den Song geschrieben haben.
Ja, aber weißt du, auch so Sachen, der eine stößt den Speer zum Mann, der andere zum Fische dann, ist inhaltlich richtig, ist aber so ein ganz krüppeliger Satz, ne? Aber klingt geil aber in dem Song, deswegen egal.
Ja, aber man muss
aber gut, auf der anderen Seite haben wir dann halt eine Taylor Swift, die singt, and the haters gonna hate, 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 hate.
Ja, aber
haters gonna play, 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 play.
Aber dazu muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also Da muss man tatsächlich jetzt mal dumme Songtexte in Schutz nehmen.
Total.
Das ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass wir immer irgendeinen Sinn in solchen Songs sehen wollen. Lest euch mal den Text von Smells Like Teen Spirit Nirvana durch. Lest euch mal den Text von Smells Like Teen Spirit durch und dann reden wir weiter.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das ist ein literarischer Komposthaufen.
Ja, Mann.
Aber ja, gut, aber ich sag auch, zum Beispiel auch in Bohemian Rhapsody, was wirklich eine Ballade
ist. Eine Oper in 5 Akten, aber Smells Like Teen Spirit, aber gut, Nirvana hatte halt auch irgendwie Songs, also die sind doch halt mit Songs durchgekommen, die Rape Me heißen und sowas. Gut, aber um nochmal auf den Punkt des Ganzen zu kommen und dieser ganzen Folge auch,
Xavier Naidoo ist scheiße, ja.
Xavier Naidoo ist so ein Spast, Alter.
Ja, hast du Xavier Naidoo. Geh mit deiner scheiß deutschen Pop-Akademie, geh damit irgendwo anders hin, wo es Leute interessiert.
Nach Mannheim.
Christenpenner.
Zum AfD-Treffen.
Ja, ey, ohne Scheiß. Schließlich, mach deine eigene Verschwörungspartei.
Sing deine Mucke doch deiner Mama vor.
Ja. Weißt du was, komm als Gast hierher, damit wir dich mit Bier bespucken können. Das arme Bier.
Da ist mir das Bier zu schade.
Ja, Mann, ey. Gut. Blöder Wichser.
Unterstützt.
Voll hart, aber. Hey, das ist gerade hey.
Unterstützt uns.
Shake.
Unterstützt uns bei Patreon.com/kackundsach. Ab $3 dürft ihr da unseren Premium-Feed hören. Besucht unsere Website kackundsach.de. Gebt uns eine Rezension bei iTunes. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir nominiert sind für den Deutschen Podcastpreis 2018.
Das ist so schön, dass du das nochmal sagst.
Voten.
In der Kategorie Sonstiges Sport.
Ja.
In der besten Kategorie für uns.
Wir wollen den scheiß Preis und wenn wir ihn nicht bekommen, sagen wir, wäre uns immer egal gewesen.
Von so in der Kategorie Sport. Ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir machen nur fachberuflich olympisches Weitwichs.
Wir machen Kekswichsen olympisch.
Also wenn ihr jetzt den Link zum Voten sucht, geht auf unsere Webseite und dann in die Kategorie News. Da findet ihr den. Ja, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Pornhub, Chatroulette.
Jetzt hat er es doch gesagt.
Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag in der Uni-Bibliothek oder am Steuer eures Autos oder in der U-Bahn.
Um es auch nochmal zu sagen, die meisten Pornos werden übrigens an einem Sonntag geguckt zwischen 17 und 23 Uhr, laut Statistik.
Und durch die Woche zwischen 17 und 19 Uhr.
Ja. Wir veröffentlichen dann auch die Folge am Sonntag, also hört es euch am besten früh an. Die wenigsten Pornos werden übrigens an einem Freitag geguckt, das ist witzig, weil es ist Party Night Out, ne?
Ja, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.
Ich muss nochmal nachrecherchieren jetzt.
Bah. Ja, ich gehe jetzt auch wild unaniert nach Hause rennen.
So in der Stadt?
Ja, nur so am Handy gucken. So
in der Bahn unter meinem Mantel, wenn keiner guckt.